Wir machen mal einen ganz großen Sprung in ganz technische Dinge. Also was ich Ihnen versprochen habe, ist, dass ich Ihnen was erzähle über interaktive Webanwendungen. Und da haben wir ja schon eine ganze Reihe, es sind ja schon zwei Vorlesungen gewesen, von Dingen uns angeschaut. Was ich mir jetzt für heute noch vorgenommen habe, ist Ihnen sozusagen einen Anschluss zu bieten an das, was Sie aus anderen Ressourcen oder anderen Situationen her schon kennen. Sie müssten ja eigentlich alle mit Java ganz gut umgehen können. Und jetzt haben wir uns ja dauernd mit Ansätzen beschäftigt, wie man Webanwendungen programmiert, indem neue Sprachen eingeführt werden. Also zum Beispiel PHP oder bei dieser Ajax-Geschichte hat JavaScript eine wichtige Rolle gespielt. Aber im Prinzip können wir ja eine Programmiersprache. Die es am besten können, ist Java. Und die Frage ist, wie kann man eigentlich Webanwendungen mit Java produzieren sozusagen. Das bedeutet übrigens auch, dass das sozusagen die hochwertigste Technologie ist, die es in dem Bereich gibt. Also wenn man jetzt eine richtig große, aufwendige Anwendung macht für, was weiß ich, für ein großes Reiseunternehmen oder für eine Bank oder so, wo sehr viele Kunden darauf zugreifen, wo man Performance-Anforderungen hat, wo man hohe Sicherheitsanforderungen hat, Zuverlässigkeitsanforderungen, dann wird man vermutlich auf so eine aufwendige Technologie gehen wie eine richtige Programmiersprache eben. Das ist nicht nur Java, das kann natürlich auch C# sein oder C++ oder andere Sprachen. Da sage ich ganz am Schluss dann noch ein bisschen was dazu, aber Java kennen wir eben. Und die drei Technologien, die ich vorstellen will, sind ganz kurz, aber vielleicht doch ein bisschen Applets, was mehr historisch fast schon ist, aber die sollte man auch kennen, Servlets und Java Server Pages. Also das ist jetzt bloß zur Erinnerung eigentlich, wir haben uns ja mit clientseitigen und serverseitigen Skripten befasst und das gleiche gilt natürlich für Programme auch. Also entweder die werden im Client, im Browser ausgeführt oder sie werden im Server ausgeführt. Wenn man jetzt statt Skriptsprache sich Java vorstellt, dann geht es also um Java-Programme, die sozusagen zum Browser übertragen werden und im Browser ausgeführt. Und die Dinger nennt man Java-Applets und es gibt auch das Gegenstück, nämlich Programme, die schon im Server ausgeführt werden, wo das Ergebnis der Ausführung dann ein Text ist, der an den Browser übertragen wird. Und die Dinge nennt man zunächst mal Servlets und darauf aufsetzend auf die Servlets gibt es eine Sprache sozusagen, die sich Java Server Pages nennt. Das ist also zunächst mal der Überblick. Und wie gesagt, ich werde zuerst mal die Client-Seite anschauen. Die Applets, also das ist ja so eine Frage, wo diese ganzen Lets, die es heutzutage so gibt, eigentlich herkommen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das von Application Snippet stammt, also von so einem Schnipsel, Anwendungsschnipsel praktisch. Ist jedenfalls ein Wort, das sich sehr eingeführt hat. Das war das erste, glaube ich, dieser Kunstworte, die so gebaut sind wie Applet. Und da gibt es inzwischen alle möglichen Lets, Scriptlets und was weiß ich alles. Also ein Applet ist im Prinzip ein Stückchen Anwendung. Es ist ein Java-Programm, ein relativ kleines Java-Programm in der Regel, dass man in eine HTML-Seite einbetten kann und das letztlich vom Browser ausgeführt wird. Historisch kommt es daher, dass einer der ersten Browser, die sozusagen ja, plattformübergreifend auf den Markt kamen, von Sun gestammt hat und die haben den in Java geschrieben und da war es natürlich besonders einfach, Java-Applets auszuführen. Inzwischen ist es so, dass die meisten Browser das über ein Plugin machen, indem sie eine virtuelle Maschine die auf dem System sowieso meistens da ist, Java Virtual Machine ausführen. Browser können das aber auch unter Umständen direkt eingebaut haben. Also im Prinzip muss auf jeden Fall der Browser Zugriff auf eine Java virtuelle Maschine haben, um das Ding ausführen zu können. Das Programm selber, das Applet, kennt man am besten daran, dass das Applet selber keine Main-Methode hat. Also das ist kein Hauptprogramm in dem Sinn. Das stimmt jetzt auch nicht. Ganz, es gibt Applets, in denen eine Main-Methode drin ist, weil das dann Programme sind, die sozusagen hybrid geschrieben sind, dass man sie auch standalone aufrufen kann. Aber ein Applet als reines Applet braucht die Main-Methode nicht. Dagegen eine Application ist eben dafür da, dass sie alleine läuft und muss natürlich eine Main-Methode haben. Ja, das Ganze versteht man vielleicht am besten, wenn man ein Beispiel anschaut. Hello World ist immer das klassische Beispiel. Und das schaut doch ein bisschen anders aus, als man sich das so klassisch vorstellt. Also das ist jetzt eine Klasse Hello World Applet, die erweitert die Klasse Applet und die kommt als, naja, keine große Überraschung, als Java Applet. Das heißt, da ist eine Klasse vorgesehen, die in der Hierarchie so eingeordnet ist, dass es im Prinzip natürlich ein Object ist Und ganz wichtig, es ist eine AWT-Komponente. Das heißt, ich kann dem Ding Elemente hinzufügen, kann zum Beispiel Panels hinzufügen, es ist aber auch schon selber ein Panel. Und hat also alle diese Eigenschaften eines Containers. Insofern ist es im Prinzip so etwas Ähnliches wie ein Frame eigentlich in Swing. Die Eigenschaften sind ungefähr ein JFrame in Swing, so ein bisschen in die Richtung, oder ein Frame in AWT. Also so ein Gebilde haben wir. Und jetzt ist eine Sache, an die Sie sich vielleicht erinnern von den Komponenten her, die definieren immer eine sogenannte Paint-Methode, mit der die Komponente sich zeichnet, weil das sind ja grafische Benutzungsoberflächen, dafür sind die Komponenten zunächst mal erfunden worden, mit der sie sich zeichnet, auf der Ausgabefläche sozusagen grafisch darstellt, rendert, könnte man auch sagen. Und diese Paint-Methode, die kann ich natürlich nehmen und sagen, ich habe hier jetzt eine neue Komponente und da definiere ich meine Paint-Methode selber. Und das ist sozusagen die Grundidee. Ich kann die Darstellung, wie nun dieses Applet am Bildschirm erscheint, kann ich über diese Paint-Methode in den Griff bekommen und kann sagen, wenn dieses Applet gezeichnet wird, dann mach Folgendes, was hier im Rumpf von dem Paint steht, nämlich lege eine bestimmte Schrift fest und zeichne dann, oder in dem Fall schreibe als Zeichnung eine Zeichenreihe raus, nämlich jetzt das Hello World. Also es ist so ein bisschen eigentlich schon angebunden an grafische Oberflächen und vor allem auch an die Grafikprogrammierung, an Java 2D. Wenn Sie sowas sehen wie Setfont und DrawString und Graphics, das stammt natürlich im Prinzip aus der Grafikprogrammierung. Was natürlich ein großer Vorteil auch der Applets ist, dass wir von Anfang an sozusagen so ein Grafikprogrammierungswerkzeug da haben. Das ist eigentlich genau die Stelle, an der die Applets auch sozusagen ihren Platz in der Landschaft haben. Mit JavaScript ist sowas schwierig zu machen, Grafik. An der Stelle tun sie sich natürlich wesentlich leichter, weil sie dort jetzt aus dem HTML komplett ausbrechen, sondern wirklich eben ja, was zeichnen können zum Beispiel. Lassen wir es mal dabei. Wenn man jetzt das Ganze in HTML einbinden will, dann muss man natürlich irgendwie dafür sorgen, dass das Programm aufgerufen wird. Und das ist die klassische alte Version, die in den meisten Browsern auch funktioniert. HTML braucht man nicht viel dazu sagen. Hier wird Text geschrieben und was rot ist, ist das, was neu ist. Da gibt es also einen Tag namens Applet und das hat ganz einfache Parameter, nämlich dass man die Klasse von dem Hello World Applet übergibt. Das heißt, diese Datei, die wir vorher gesehen haben, die hieß helloworldapplet.java und die wird mit Java C kompiliert und muss an der Stelle liegen, in dem gleichen Verzeichnis, das Glasfall, das entstehen, die muss an der gleichen Verzeichnis liegen, wie diese HTML-Seite, oder wenn es nicht da liegt, dann muss man halt hier den Pfad angeben. Und dann kann man auch andere Parameter angeben, zum Beispiel Höhe und Breite und Ähnliches. Das ist praktisch und angenehm, ist aber ganz ausdrücklich als veraltet in der HTML-Spezifikation gekennzeichnet. Das heißt, die W3C empfiehlt nicht mehr, dieses Tag zu verwenden, was bedeutet, dass neuere Browser auch durchaus das Recht haben, dieses Applet-Tag nicht mehr zu unterstützen. Manche tun das inzwischen auch. Die richtige Version, die moderne, ist, dass man statt dem Applet einen Object-Tag verwendet. Und da waren wir ganz am Anfang der Vorlesung schon damit beschäftigt. Da gab es Embed und Object. Embed ist auch so ein nicht ganz standardkonformes Tag. Und hier können Sie also, warum steht da nochmal Object? Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Also da ist die Syntax jetzt in dem Beispiel durch Manipulieren schiefgegangen. Sie brauchen natürlich hier das Object plus zumachen, also das zweite Object-Tag ist hier Quatsch. Das ist ja nur ein Element, Object, mit der Class-ID Hello World Applet und dem Code-Type, den man dann angeben muss, dem MIME-Type, der in dem Fall sagt, dass es ein Java-Applet ist. Also das Einzige, was da anders ist, ist, dass bei der Class-ID sozusagen diese besondere Syntax verwendet wird, Java-Doppelpunkt. Und dann kommt der Name der Klasse wirklich und das Punkt Class kann man hinschreiben, kann man sich aber auch sparen. Das ist die moderne Syntax, die, wenn man jetzt diesen kleinen Fehler da korrigiert, auch zum Beispiel von Firefox in den neuen Versionen problemlos interpretiert wird. Andererseits hat man jetzt wieder das Problem, dass diese moderne Syntax wieder von alten Browsern zum Teil nicht wirklich toleriert wird. Das sind da also zum Beispiel an manchen Stellen, also Safari ist da sehr, sehr kritisch zum Beispiel, sehr basteln muss, bis man tatsächlich eine Version hat, die sowohl für den einen Browser als auch der andere Browser unterstützt. Also wir sind mal wieder in dieser ärgerlichen Situation, dass die Standards eigentlich nicht wirklich genau einheitlich sind für die Browser. Da müssen wir uns nicht jetzt im letzten Detail mit befassen, weil die Applets vielleicht so wichtig auch wieder nicht sind. Ein Beispiel habe ich noch in der alten und der neuen Version, also hier ein anderes Applet. Das ist im Prinzip auch das Hello World Applet, an dem hat sich nicht viel geändert. Ich habe nur eine Sache gemacht, ich habe noch einen String, den man dazwischen einsetzen kann, zwischen Hello und World. Und der soll zum Beispiel Wonderful oder Beautiful oder was auch immer ein flexibles Wort sein, das man dort einsetzen kann. Das Applet ruft eine Methode getParameter auf und was der Wert für den Parameter ist, das setze ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Applet sozusagen in HTML einbinde. Da habe ich diese Möglichkeit mit param zu sagen, zum Beispiel dieser String inserted text kriegt den Wert wonderful. Das ist so ein Key String inserted text. Und kann das natürlich jetzt hier im HTML ändern, ohne das Java anfassen zu müssen. Das Java ist kompiliert und habe damit sozusagen eine Möglichkeit, die Applets flexibel zu halten. In der neuen Version kann ich, jetzt ist die Syntax auch wieder korrekt, weil jetzt habe ich natürlich einen Rumpf für dieses Object-Tag und muss das da hinten auch wirklich zumachen. Hier kann ich natürlich das Gleiche machen. Also da ist Gott sei Dank die Syntax gleich. Also auch wenn ich ein Object-Tag verwende, dann kann ich das Param benutzen. Also das sind bloß technische Details. Was vielleicht ganz interessant ist, ist sozusagen das Konzept, wie diese Applets sozusagen ausgeführt werden. Da gibt es ein Zustandsmodell. Und zwar kennen Sie das ja vielleicht, wenn so ein Applet gestartet wird, dann heißt es irgendwie eine Zeit lang, Applet wird geladen oder sowas und man sieht irgend so eine Kaffeetasse, die statt an der Stelle, wo das Applet wirklich dann mal sein soll. Das ist dieser Vorgang der Initialisierung, der eine gewisse Zeit dauert. Da muss die virtuelle Maschine gestartet werden unter Umständen und natürlich das Classfile geladen und so weiter. Und irgendwann ist die virtuelle Maschine da und das Classfile geladen. Dann geht das Applet in den Zustand loaded über und bei diesem Zustandsübergang wird eine Methode init aufgerufen. Das heißt, wenn das sozusagen fertig ist zur Ausführung, dann wird es irgendwann mal ausgeführt und bei der Gelegenheit wird die Methode start aufgerufen. Dann wird es aus irgendeinem Grund gestoppt und bei der Methode wird, mit dem Übergang wird Stopp aufgerufen und dann wird es irgendwie zerstört und da wird Destroy aufgerufen. Also das sind jetzt nicht die Methoden, die das Starten, Stoppen und Zerstören, sondern Methoden, die Rückrufmethoden sind, die aufgerufen werden, wenn der Übergang passiert. Also ich kann das ja zum Beispiel stoppen oder zerstören, indem ich den Browser schließe oder ein Fenster schließe und ähnliches. Das kommt jetzt gleich in einem Beispiel vor, wo man so ein bisschen auch sieht, dass das ganz viel mit Grafik und Interaktion zu tun hat. Ich kann in so einem Applet, weil ich eben in dieser AWT- und Swing-Welt drin bin, kann ich natürlich auf Benutzereingaben reagieren. Ich kann also Event-Händler definieren in Java, die auf Benutzereingaben reagieren und die muss ich natürlich registrieren. Das mache ich während der Initialisierung des Applets. Und dafür kann ich zum Beispiel diese Init-Methode benutzen. Also in der Init-Methode, die wird ja aufgerufen, bevor das Applet gestartet wird, kann ich solche Event-Händler festlegen. Also ich habe da die Möglichkeit, auf Mausbewegungen zum Beispiel zu reagieren, auf Tastendrücke, was ja alles mit den meisten anderen Lösungsmöglichkeiten, PHP oder so, überhaupt nicht geht, weil die ja erst auf dem Server ausgeführt werden. Also so würde das Ding ausschauen. Das ist ein Applet. Bei dem ist noch ein kleiner Trick gemacht, also Extends Applet ist wie vorher. Ich habe das Applet selber jetzt zu einem Listener gemacht. Da könnte natürlich eine eigene Klasse als Listener auch da sein, aber das Einfachste ist, nur diese eine Klasse zu nehmen, die selber auch der Mauslistener ist. Und man sieht jetzt, das Applet benutzt in dem Fall die Init-Methode. Die wird also aufgerufen, bevor das Applet richtig gestartet wird und dort wird ein Mauslistener registriert und der Mauslistener ist einfach dieses Objekt selber. Dann gibt es die Paint-Methode, die davon ausgeht, dass es einen Spot gibt, das ist ein Punkt, also einfach zwei XY-Koordinaten und da mache ich um diesen Punkt rum, sieht man, mache ich so ein Oval mit einem gegebenen Radius. der davor oben als Konstante voreingestellt ist. Und ja, woher kommen diese Koordinaten? Die kommen natürlich von dem Maus-Event. Das heißt, ich muss ja für den Maus-Listener, dann muss ich jetzt auch was tun. Wenn Maus-Pressed zum Beispiel passiert, dann kriege ich ja diesen Maus-Event und kann jetzt diese Spot-Variable setzen und sagen, ich mache jetzt einen neuen Punkt hier und setze die x- und y-Koordinaten nach den x- und y-Koordinaten, die ich aus dem Maus-Event bekommen habe. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man dann, wenn sich was geändert hat, auch ein Repaint aufruft. Das Repaint zeichnet alles neu, auch das, was die Laufzeitumgebung sonst noch drumherum braucht und ruft dann natürlich unter anderem das Paint auf und dann wird das Ganze auch sozusagen gezeichnet, also erscheint am Bildschirm. Ja, man kann es vielleicht auch mal probieren, schauen mal, ob das wirklich funktioniert. Dazu muss man in Safari, wie hieß das, ClickMe HTML. Das ist jetzt natürlich eine Sache, die ich direkt mit lokal öffnen kann. Da brauche ich jetzt keinen Server, weil das ja im Browser ausgeführt wird. Und ich kann jetzt hier, ja, das ist einfach, das Applet ist dieser Kasten hier und ich kann jetzt mit der Maus eben an eine bestimmte Stelle klicken und dann entsteht dieser rote Spot, den wir da gesehen haben. Ist also nicht furchtbar aufregend, aber immerhin. Man sieht, was man damit machen kann, ist, ich kann Grafik betreiben, ich kann Benutzerinteraktion abfangen und habe damit natürlich viele Möglichkeiten, sehr, sehr interaktiv zu arbeiten und die ganzen Multimedia-Möglichkeiten von Java natürlich auch auszunutzen. Das Ganze kann man noch ein Stückchen modernisieren, indem man nicht mehr an den Applets redet, die jetzt ja die allererste Klasse waren, die es da gab, die auf AWT, dem Abstract Windowing Toolkit, aufbauen, sondern es gibt für Swing eben auch eine spezielle Applet-Klasse, die J-Applets, die nun wirklich genau auf Swing abgestimmt ist und die gleichzeitig ein richtiger Swing-Container ist. Das heißt, ich kann alle Swing-Komponenten dann benutzen. Es fühlt sich wirklich so an wie ein J-Frame. Ich habe einen Layout-Manager, kann also ein Default-Layout-Manager als Border-Layout. Das Einzige ist, dass ich nicht das Paint eigentlich definieren sollte, geschickterweise in dem Fall, sondern das Paint Component. Das ist aber eine Technik, die einfach mit dem Swing zusammenhängt. Und wer sich das mal angeschaut hat, in der Grafikprogrammierung gibt es das auch. Man sollte immer, wenn man sein eigenes Paint Component definiert, sollte man das Super Paint Component, also das aus der Elternklasse, mit aufrufen, um sicherzustellen, dass alle administrativen Dinge passiert sind. Das sind aber bloß einfache Regeln, die man halt zu befolgen hat, die auch keine tiefer liegenden Gründe haben. Und das wäre jetzt ein Beispiel für unseren schönen Counter, den wir in den einführenden Vorlesungen immer mal so als Beispiel hatten. Also einfach ein Applet, wo man auf den Knopf drückt und dann mitgezählt wird, sozusagen in dem Textfenster, wie oft man gedrückt hat. Ich glaube, da habe ich ein Bild dafür. So schaut es dann aus. Also im Browserfenster habe ich dann wirklich dieses Applet. Das wird also natürlich über eine URL geladen. Habe hier das Textfeld, ein Label dazu und die beiden Knöpfe Count und Reset. Und das funktioniert so, dass ich eben mir dieses Panel sozusagen bei der Initialisierung erzeuge, zu meinem Container hinzufüge. Und dann muss ich natürlich so ein Counterpanel schreiben. Und das Counterpanel ist jetzt so ein View-Element im Sinn von der Model-View-Controller-Architektur. Das also ein Model kennt nämlich den Counter, wirklich eine Klasse, die was zählt und die jetzt eben diese ganzen Elemente hier aufbaut, die Buttons und das Textfeld. Und dann, wenn wir jetzt das Counterpanel wirklich erzeugen, dann wird hier insbesondere das als Observer bei dem Counter registriert und es wird festgelegt, dass wir, wenn so ein Knopf gedrückt wird, zum Beispiel auf der Count-Button, dass dann, das ist jetzt der Controller-Teil, ein Action-Listener aufgerufen wird, der nichts anderes macht, als bei dem Counter zu zählen. Ja, und das Update, also wenn jetzt was gezählt worden ist, dann funktioniert das Update so, dass ich eben hier nur mein Display verändere und das Paint-Component brauche ich überhaupt nicht verändern, weil da reicht es, wenn einfach das passiert, was Swing von selber macht. Das wird dann auch, wenn sich das Textfeld ändert, natürlich die Komponente neu zeichnen. Ist also kein großes Problem, eigentlich eine beliebige Swing-Anwendung zu nehmen und in ein Applet zu transformieren, was es natürlich praktisch macht, um ja, relativ komplexe Anwendungen, Simulationen. Sie kennen das vielleicht aus dem Lehrbereich oft, das in der digitalen Medienvorlesung haben wir viel mit Applets gearbeitet, das wirklich übers Web zugänglich zu machen, weil ich eben die volle Maschinerie von Java zur Verfügung habe und trotzdem im Browser arbeiten kann. Das ist auch mehr eine technische Geschichte, sowohl Applet als auch, oder ist wieder ein Fehler, als auch Object Tags erlauben, dass man eine Codebase angeben kann, nämlich ein Dateiverzeichnis, wo meine Klassen liegen, oder ich kann auch ein ganzes Archiv mit übergeben, in dem die Klassen drin sind, so ein Jar-File. Wobei das Jar-File jetzt fürs Web gesehen natürlich praktisch ist, weil das komprimiert ist mit LZW-Kompression und nur eine Datei ist. Das heißt, ich habe insgesamt eine ressourcenschonende Situation. Ich brauche weniger HTTP-Verbindungen und übertrage nur eine Datei. Es ist insgesamt performance-schonend sozusagen. Was ein Thema ist, das jetzt schon ein paar Mal so aufgeblitzt ist, natürlich immer, wenn ich irgendein fremdes Programm, das von einem Server kommt, auf meinem Rechner ausführe, muss ich natürlich aus Sicherheitsgründen sehr vorsichtig sein. Und da sind die Applets eigentlich ein Beispiel dafür, wie man das sehr, sehr gut absichern kann. Da gibt es diese Sandbox-Security, also die Applets laufen in einem Sandkasten. Das heißt, die dürfen das tun, was sie brauchen, um wirklich ein Programm auszuführen. Sie dürfen aber nicht aus diesem Sandkasten raus, sozusagen auf den Rechner oder über den Rechner raus in die Welt. Das heißt, sie dürfen keine Netzverbindungen aufmachen, außer Verbindungen, wo sie irgendwas nachladen von dem Server, von dem sie selber stammen. Sie dürfen keine anderen Programme starten auf dem Client, sie dürfen keine Dateien lesen oder schreiben, sie dürfen keine lokalen Bibliotheken laden und sie dürfen auch keine Methoden in einer anderen Programmiersprache, die man in Java einbinden kann, aufrufen. Das heißt, es ist eine eingeschränkte Funktionalität in Java, was alles aus Sicherheitsgründen gemacht ist. Es gibt ein Konzept, das doch recht wenig verwendet wird, leider in der Praxis, aber eigentlich ganz spannend ist, so vom Konzept her. Es gibt Applets sozusagen einer höheren Vertrauensstufe, die entweder lokal installiert worden sind, wie Software, oder die digital verifiziert und signiert sind. Das heißt, ich weiß, von wem die kommen und weiß, dass das intakt ist, das Applet, dass das genau das ist, das der Herausgeber sozusagen herausgeben wollte. Und ich kann diesen Trusted Applets höhere Rechte sozusagen geben, zum Beispiel, dass die Dateien lokal lesen und schreiben können. Das hat sich, wie gesagt, nicht so wirklich durchgesetzt. Es gab so eine Zeit, in der die ersten Versuche waren mit so Netzcomputern letztlich dafür zu sorgen, dass die Programme im Wesentlichen irgendwo im Netz liegen und auf die Clients dann geladen werden, ausgeführt werden, was man jetzt so ein bisschen wieder als Trend sieht. Und so Ende der 90er Jahre, als Java eben gerade eine ganz frische Technologie war, hat man so ein bisschen, oder hat Sun da auch gehofft, dass das eben ein großer Markt wird, dass man nun eigentlich allen Bedarf, den man so für Programme hat, mit sowas wie Applets machen kann. Und dann will ich natürlich eine Textverarbeitung zum Beispiel haben als Applet, die mir Dateien lokal schreibt. Und dafür brauche ich dann als logische Konsequenz eben eine vernünftige Regelung für die Sicherheit, was da in dem Fall auf digitale Signatur zurückgeht. Wir haben später in der Vorlesung aus anderen Gründen, wenn es um Rechtemanagement geht, auch noch einen kleinen Abschnitt, wo man das ein bisschen vielleicht noch mal genauer verstehen kann, was digitale Signatur zum Beispiel ist. Ja, was ist das mit den Applets, wenn man es im Zusammenhang sieht? Es hat große Vorteile, ich bin interaktiv, ich habe die volle Grafikprogrammierung, die Dinger laufen lokal, das heißt, wenn es einmal geladen ist, dann kann das Netz eigentlich wegfallen, das mache ich auch manchmal bei vorführenden Vorlesungen, dass ich gar keine Netzverbindung habe und das Applet lokal laufen lasse. Es ist dadurch natürlich auch sehr gut skalierbar, weil die Server eben in weiten Bereichen nicht belastet werden. Das hört sich alles gut an. Die größten Nachteile sind eigentlich wohl darin begründet, dass das eine Technologie ist, die vielleicht zu früh dran war insgesamt. Wir haben diese starken Abhängigkeiten von Browsern und Java-Versionen, was das schwierig macht, Applets zuverlässig auf allen Plattformen auszuführen. Es muss ja zum Beispiel in Java installiert sein und das ist die virtuelle Maschine der richtigen Version und so. Und generell muss man sagen, von Anfang an war es eigentlich so, dass Applets zu programmieren immer mit ganz vielen Fehlerquellen behaftet war und dadurch hat das so ein bisschen, ist auch heute noch so, hat das so ein bisschen auch einen schlechten Ruf bekommen. Und was natürlich eigentlich bei allen diesen Technologien gilt, wo man sozusagen jetzt aus der normalen Ausführungsumgebung rauskommt und das jetzt von einem Browser aus zum Beispiel ausführt, dass Debugging zum Beispiel relativ kompliziert ist. Okay, das sollte über Applets zunächst mal reichen. Interessanter vielleicht ist ja, nachdem wir für die kleinzeitige Variante sozusagen verschiedene andere Lösungen kennen, da kann man ja mit Flash zum Beispiel arbeiten, ist die Serverseite. Die sind auch deutlich weniger bekannt, die Servlets. Das sollte man aber jetzt ganz gut verstehen können, nachdem wir uns ja vorher mit PHP zum Beispiel befasst haben. Das Prinzip ist nämlich genau das gleiche wie bei PHP. Das heißt, ich habe vom Client aus meistens irgendwie ein Formular, das ausgefüllt wird. Das kann auch irgendeine andere Art sein, wie ein Request entsteht. Könnte natürlich auch auf dem Weg zum Beispiel von AJAX entstehen, dass dort also ein asynchron ein HTTP-Request erzeugt wird. In dem Fall wird dann meistens kein HTML zurückkommen, sondern XML, das dann von dem JavaScript abgefangen wird. Also irgendwie wird ein Request erzeugt, in allermeisten Fällen dadurch, dass der Benutzer ein Formular ausfüllt. Das geht an den Server. Der Server muss jetzt einer sein, der weiß, dass dieser Request sich auf ein Java-Programm bezieht, und zwar auf ein bestimmtes davon, und das ein sogenanntes Servlet ist. Der muss das also erkennen, finden, welches Servlet das ist und das ausführen. Da schauen wir uns genau an, natürlich gleich, wie das geht. Dieses Servlet wird dann auf dem Server ausgeführt und rechnet quasi HTML-Code aus, schreibt HTML-Code, der dann an den Client zurückgeschickt wird. Und das ist also eigentlich alles wie bei PHP, nur dass hier sozusagen auf der Serverseite nicht direkt ein Skript angesprochen wird, sondern dass da diese Magie drin ist, dass man sagt, der Server muss irgendwie ein Servlet-Programm finden und ausführen. Ja, da fragt man sich auch, was jetzt der Server eigentlich ist, der das tut. Da muss man vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Ich habe vorher schon gesagt, diese ganze Technologie ist gedacht für sehr große Geschäftsanwendungen. Also wir reden jetzt, das macht keinen Sinn für die Verwaltung von irgendwie einer Mailingliste für eine Übungsgruppe oder so mit der Technologie zu arbeiten. Das ist wirklich für große, skalierbare Anwendungen gedacht. Und der ganze Bereich in der Java-Sprache, der nun für große Geschäftsanwendungen gedacht ist, der ist in einer eigenen Edition von Java zusammengefasst, in der sogenannten Enterprise Edition. Sie hieß früher mal J2EE, jetzt heißt es einfach Java-EE. Das ist die dritte Edition, die Sie vermutlich treffen im Lauf Ihres Studentenlebens. Die Standard Edition ist der, mit der man normales Programmieren lernt. Dann gibt es diese Micro-Edition, die auf Tablet-Geräten läuft, und dann gibt es die, oder auf eingebetteten Geräten, also wenn Sie für ein Handy programmieren, verwenden Sie das Java ME. Und das Enterprise Edition ist eben das, was jetzt für Server im Geschäftsbereich gedacht ist, für Serveranwendungen im Geschäftsbereich. Ein ganz großes Thema im Bereich Java Enterprise Editions sind die sogenannten Enterprise Java Beans, also Komponenten, Softwarekomponenten für Geschäftsanwendungen, die Sie auf einem Server installieren, die meistens Datenbankzugriff haben, die bestimmte Rechteverwaltung haben, die administriert werden. Ja, und in diesem Bereich lebt sozusagen jetzt die Technologie, die wir uns gerade anschauen. Das heißt, die gehören in die Enterprise Edition rein, diese Servlets, und arbeiten in der Regel auch mit den anderen Konzepten des Enterprise Java Beans zum Beispiel zusammen, die wir jetzt hier aber außen vor lassen. Das heißt, ich brauche jetzt einen speziellen Webserver, der mit dieser Enterprise-Java-Welt umgehen kann. Der muss die Servlet-Requests erkennen. Da muss man die Möglichkeit geben, solche Servlets irgendwie zu registrieren und die natürlich auch auszuführen. Das nennt man dann einen Servlet-Container. Das ist generell in der Komponententechnologie so üblich, dass wir die Ausführungsumgebung für eine Komponente Container nennen. Das heißt, wir müssen so einen Servlet-Container zuerst mal haben. Ja, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man den als Bestandteil von einem Webserver installiert. Die andere Möglichkeit ist, dass man einen eigenen Server-Container hat, der ein wirklich eigenes Programm ist. Was am einfachsten geht und am besten zu empfehlen ist, ist eine Open-Source-Software von der Apache Foundation namens Tomcat. Und die muss man installieren zunächst mal, so ähnlich wie ich vorher schon mal geredet habe, dass man einen Webserver braucht oder dass man einen Datenbankserver braucht, so muss man in dem Fall auch eben eine spezielle Serversoftware haben. Ja, Die Servlet-Spezifikation, die ist übrigens ganz schön alt. Das ist dafür, dass sie vielleicht viele Leute gar nicht kennen, ist das erstaunlich, weil Java ist ja 1995 in dem Namen zumindest auf den Markt gekommen und 1996 gab es schon die erste Version der Java Servlet Specification. Die ist immer wieder weiterentwickelt worden. Die aktuelle Version ist meines Wissens 2.5, die aus der Java Enterprise Edition 5 stammt. Man muss auch sagen, die Entwicklung ist nicht wirklich sehr dramatisch. Also es ist über die Jahre eben immer mal wieder ein bisschen was passiert, aber es ist keine Entwicklung, in der sich Sachen sehr, sehr dramatisch verändern bei den Servlets. Bei den Server-Pages, die hatten so eine erste Entwicklungswelle eigentlich so bis 99. Da hat sich allerdings in den letzten Jahren noch mal ein bisschen was getan. Das würde ich auch zeigen mit dem Server-Pages 2.0. Das ist sozusagen aber ein Bestandteil, der auf diese Servlet-Spezifikation draufgesetzt wird. Wenn ich das ausprobieren will, dann gibt es schon seit den Anfang der 90er Jahre dieses Jakarta-Projekt im Open-Source-Bereich von Apache, die einen Open-Source-Web-Server zunächst mal erstellt haben. Also wir haben uns ja schon mal mit dem Apache-Server mit PHP-Plugins so kurz als Beispiel befasst. Und die haben eben auch das Tomcat-System entwickelt, das ein Servlet-Container ist. Und da gibt es zwei verschiedene Varianten, wie ich das installieren kann. Ich kann es entweder in den Webserver als Modul reinsetzen oder ich kann es als separaten Server laufen lassen. Also ich habe es jetzt für meine Beispiele habe ich einen separaten Tomcat-Server aufgesetzt, der das tatsächlich ausführt. Der muss dann über einen eigenen Port 8080 in dem Fall angesprochen werden. Kann man aber auch einstellen, welcher Port das ist. Ja, was tut dieser Server? Also entweder der Webserver mit einem Plugin für die Servlets oder direkten Server, der eben jetzt speziell für diese Servlets gemacht ist, der muss natürlich letztlich den Servlet-Code finden, das heißt, der muss eine Methode aufrufen. Die heißt im Prinzip Service und dann wird eine Untermethode davon auch aufgerufen. Und das Servlet selber ist ein Programm, das quasi einen Ergebniswert sozusagen zusammenbauen muss. Das heißt, was passiert? Wenn das Servlet registriert ist, der Server ruft eine Java-Methode auf, die in dem Servlet geschrieben sein muss und das Servlet schreibt eine Datenstruktur, im Wesentlichen eigentlich wieder eine Zeichenreihe, aber dann noch ein paar Zusatzinformationen über Header und so weiter. Das ist ein Java-Programm, das eben nun diese Datenstruktur erzeugt, die dann letztlich als HTML und über HTTP zum Client zurückkommen. So, vom Ablauf her ist es so, dass wir zunächst mal eine Klasse haben, die nun eigentlich das Servlet selber ist, die heißt also JavaX Servlet, Generic Servlet, und dort ist diese Methode Service, die wird aufgerufen, wenn nun das Servlet aktiviert ist. Das ist aber was, das man ganz selten wirklich in der Praxis macht, weil wir ja nicht irgendwelche Servlets haben, sondern spezielle Servlets, die wir über HTTP ansprechen. Also der Mechanismus von Servlets ist so allgemein, dass der auch für irgendwelche anderen Protokolle gehen würde, aber wir haben ja mit HTTP zu tun, darum gibt es eine Unterklasse in dem Package Servlet HTTP für HTTP-Servlets und die implementieren diese Methode Service und haben dann weitere Methoden, die aufgerufen werden und die wir dann definieren können, nämlich ein DoPost, ein DoGet und ein DoPut, je nachdem, welche Methode dort aufgerufen wird. DoPut braucht man ganz selten, das ist bloß für Uploads, interessant ist das DoPost und DoGet. Und das DoGet zum Beispiel, das hat dann ein Java-Objekt vom Typ HTTP Servlet Request, das es uns übergibt. Da können wir alle Details aus dem Request rauslesen. Und es gibt uns ein Java-Objekt HTTP Servlet Response, in das wir das ist diese Datenstruktur, von der ich gesprochen habe, in der wir unser Ergebnis sozusagen zusammenbauen. Und jetzt fragt man sich wieder, was ist denn das Servlet Request? Was ist das für ein Typ? Da wissen wir auch nur, dass es eine Schnittstelle ist, die uns eine ganze Menge Möglichkeiten gibt, zum Beispiel auf Attribute zuzugreifen, auf Parameter zuzugreifen, auf den Reader, also auf den Browser zuzugreifen, der verwendet wird und Ähnliches. Und bei Servlet Response gibt es zwei Dinge, die eigentlich wichtig sind. Das eine ist, den Content Type zu setzen, zum Beispiel auf HTML oder XML und mit GetWriter sozusagen ein Objekt zu kriegen, auf das ich die Zeichenreihe schreiben kann. Das klingt alles theoretisch, ist praktisch aber ganz simpel. Hello World geht da auch wieder ganz, ganz einfach. Das heißt, ich habe im Prinzip gar nicht so viel anders als bei den Applets. Eine Klasse, die Servlet erweitert, und zwar in dem Fall HTTP-Servlet. Das heißt, ich muss Servlets importieren und das Unterpaket für HTTP. Ja, und wenn ich jetzt GET-Requests abfangen will, dann muss ich eigentlich von dem HTTP-Servlet nur die Methode doGET überdefinieren. Und da kriege ich einen Request und Response als Parameter. Ich muss noch bestimmte Exceptions deklarieren, die da passieren können. Und was mache ich jetzt? Ich will ja eine Response erzeugen. Das heißt, Content Type will ich setzen. Das heißt, ich sage Response set Content Type Text HTML. Und ich sage, ich möchte jetzt was schreiben. Also ich möchte den Writer für die Response, also für die Ergebnisdatenstruktur, den nenne ich jetzt out. Und das ist ein Print-Writer, auf den kann ich mit den ganz normalen Printline-Kommandos arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt mein HTML da drauf schreiben, ganz normal als Zeichenreihe. Und damit wird dann, wenn das Servlet wirklich ausgeführt wird, eben genau diese Zeichenreihe geschrieben. Das heißt, das ist der HTML-Code, der dann beim Client ankommt. Der sieht natürlich nichts mehr davon, dass da ein Servlet oder sowas war. Der sieht nur diesen ganz simplen HTML-Code, der natürlich das Hello World anzeigt. Und vielleicht noch ein einfaches dynamisches Servlet, damit man sieht, es war jetzt sehr banal, an dem man auch wirklich merkt, dass das eben zu jedem Ausführungszeitpunkt verschieden ist. Genau das gleiche wie vorher. Ich habe hier response get writer und schreibe jetzt mein HTML und schreibe an einer Stelle mit rein, hier current time is. Und jetzt schreibe ich mal nicht einfach einen fixen String, sondern ich hole mir aus einer Java-Utility-Funktion aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit, baue die in den String mit ein und gebe das mit raus. Das heißt, jedes Mal, wenn das Servlet aufgerufen wird, wird eben die aktuelle Uhrzeit, wie sie auf dem Server ist, was ja durchaus, wenn das jetzt ein Server in den USA ist, eben auch eine andere Zeitzone zum Beispiel sein könnte, die wird dort ausgegeben. Ja, ich denke, bevor ich jetzt in die technischen Details gehe, wie man jetzt so ein Servlet wirklich zum Laufen bringt. Es ist jetzt über eine Stunde her oder ja, mit der Verspätung genau eine Stunde her, dass wir angefangen haben. Da machen wir vielleicht 10 Minuten Pause, wenn wir uns um 9:55 vielleicht, das sind jetzt 9 Minuten, das müsste auch reichen, um 9:55 auf der Uhr da oben wieder treffen könnten. So, diesmal ärgert mich die Software nicht so. Wir wollen also ein bisschen mit den Servlets noch weitermachen, dann auch zu den Java Server Pages natürlich kommen. Ja, was passiert denn jetzt, wenn ich so ein Servlet geschrieben habe? Ich habe im Prinzip eine Java-Datei geschrieben, die nun halt so eine Klasse ist, die eben von Servlet abgeleitet ist und diese Datenstruktur erzeugt. Ja, was man da macht, ist das ein Begriff, den man eigentlich kennen sollte, nämlich das Deployment. Das heißt, das sozusagen zu veröffentlichen und einzusetzen, diese Anwendung. Deployment ist was, das man in diesen Enterprise-Umgebungen sehr häufig trifft, den Begriff. Im Prinzip haben wir einen Java-Code-File, zum Beispiel für dieses Servlet, das wir da gerade angeschaut haben, heißt das mydate.java. Das muss man kompilieren und der Servlet-Container muss irgendwie erfahren, dass es das Ding gibt und dass man das ansprechen kann. Und diesen Prozess nennt man eben Deployment. Das bedeutet ganz konkret, dass ich ein Stück Code in den Server sozusagen rein integriere und das dem bekannt mache. Dazu muss der Server natürlich einen Namen haben, unter dem er das wiederfinden kann. Das nennt man Context Pass in der Regel in dem Fall. Und es gibt natürlich auch Metadaten, die man noch dazu legen muss, dass der Server zum Beispiel weiß, wann ist das angelegt worden, wer ist verantwortlich, welche Rechte gibt es da drauf. Das heißt, alle diese Dinge müssen auf der Server-Software sozusagen passieren. Da gibt es natürlich auch noch die Überlegung, wann wird das zum Beispiel kompiliert, ist es schon vorkompiliert oder wird es erst zur Laufzeit kompiliert. Alle diese Dinge kann man beim Deployment festlegen. Ganz konkret, um sich das vorstellen zu können, was das heißt bei Tomcat, also bei einem dieser Servlet-Container. Ich muss eine Dateistruktur erzeugen. Es reicht also nicht bloß, diese Java-Datei sozusagen einfach zu nehmen und irgendwo hinzulegen. Da muss eine Hülle drumherum mit einer genau angelegten Dateistruktur, die so diesen Archivkonventionen im Wesentlichen entspricht. So ähnlich wie ein Jar-File. Und muss dieses Ding, dieses Verzeichnis, das diese Dateistruktur hat, in ein bestimmtes Verzeichnis, das von dem Tomcat-Server benutzt wird, reinkopieren, das sogenannte Web Apps Directory, und den Tomcat-Server neu starten. Das ist das Allereinfachste. Es gibt aber alle möglichen anderen Deployment-Prozeduren natürlich auch, dass man zum Beispiel diese Dateien Archiv zusammenpackt und das dann über eine Administrationsoberfläche dem Server bekannt macht und dass der dann auch nicht unbedingt komplett neu gestartet werden muss, sondern andere Anwendungen weiterlaufen können. Ja, ganz praktisch, dass man sich da eine Vorstellung von machen kann, jetzt ein Auszug aus den Dateien, die nun wirklich dort angelegt werden. Das ist ein Ordner, oberhalb von dem ist wirklich das Home-Verzeichnis von Tomcat, also dort, wo der Administrator den Tomcat-Server installiert hat. Und da sieht man die Web-Apps, das sind die Web-Anwendungen, die nun in dem Tomcat zurzeit laufen. Und da gibt es ein paar Beispiele, die mitkommen. Und eins davon ist jetzt MyDateServlet. Das ist ein Name, den habe ich vergeben und sage, so soll das Teil heißen. Und das ist auch der Name, unter dem das dann später angesprochen werden kann. Das ist dieser Kontext-Pass letztlich. Also gibt es ein Verzeichnis, das ich da anlegen muss, MyDateServlet. Und das ist diese Struktur, von der ich gesprochen habe, die da drunter liegen muss. Da muss es immer ein Meta-Inf und ein Web-Inf geben. In dem Meta-Inf steht ein Manifest. Das ist im einfachsten Fall tatsächlich eine leere Datei, aber sie sollte da sein. Und es gibt ein Web-Inf und in dem stehen vor allem diese Klassen drin. Da schreibt man in der Regel auch den Source-Code mit dazu, damit man es wieder rekompilieren kann. Und eine Datei, Web-XML, eine XML-Datei, die Meta-Informationen enthält. Und die habe ich jetzt auszugsweise, ein bisschen verkürzt hier nochmal, hingeschrieben. Das ist also diese Datei Web-XML, eine HTML-Datei, die eben jetzt nach einem Schema folgt, das Sun festgelegt hat. Und dort gibt es einen Display-Namen, wie das Ding heißt, eine Beschreibung. Unter Kontextparametern gibt es zum Beispiel jemand, der zuständig ist dafür, einen Ansprechpartner. Das Wichtige ist der Servlet-Name selber, auch wieder Beschreibungen dazu und die Servlet-Klasse. Und es gäbe auch noch die Möglichkeit, ein Mapping zu definieren, wie nun dieser Servlet-Name abgebildet wird, auf was, dass man wirklich der URL anhängt, mit der man das anspricht. Das heißt, hier steht ganz konkret, dass dieses MyDate-Servlet eben tatsächlich durch Angeben von MyDate in der URL beschrieben wird oder angesprochen wird. Und dann gibt es ein Timeout zum Beispiel auch von 30 Minuten, standardmäßig ist das immer so vorgesehen, kann ich natürlich auch ändern. In dem Fall ist das nicht so wichtig, weil da keine Session wirklich stattfindet, aber bei einer Session, wo ich also mehrere Interaktionen zusammengehörig betrachte, da kann ja, wenn eine Zeit lang keine Interaktion mehr passiert, so eine Session eben als beendet gelten und das ist der Wert, der dafür festgelegt wird. Ja, und so schaut es dann praktisch aus, so ein Administrationsinterface, zum Beispiel jetzt bei Tomcat für so einen Servlet-Container. Es geht auch wieder übers Web im einfachsten Fall und dort sehen Sie, dass hier die laufenden Anwendungen gelistet werden. Da ist MyDateServlet jetzt mit dabei und momentan sieht man, es arbeitet gerade keiner damit. Ich kann hier aber verschiedene Dinge machen. Ich kann es zum Beispiel da rausschmeißen, ich kann es anhalten. Wenn ich es undeployed habe, kann ich es auch wieder reloaden. Ich kann auch die Expire Time umsetzen und ähnliches. Vielleicht das Ganze auch jetzt noch ein Stückchen praktischer, also vielleicht erst, ja, da hinten ist sie schon. Das ist jetzt wirklich diese live sozusagen, diese Serverpage, Serveradministrationsinterface. Solche Sachen, welcher Tomcat wird verwendet, welches Betriebssystem und so weiter. Und dort kann ich mir eben die Anwendungen zeigen lassen und da ist jetzt zum Beispiel das State.jsp, das wir nachher noch anschauen werden und irgendwo hier MyDateServlet, diese Anwendung, die wir dort deployed haben. Und damit man das Servlet selber sieht, auch nochmal, das ist also diese DateServlet-Page. Wenn ich da jetzt einen Reload mache, dann hat sich natürlich nicht viel verändert, außer dass wir hier eben jetzt 11.44 Uhr am 12. November wirklich genau das aktuelle Datum haben. Und wenn Sie den Quelltext anschauen, dann ist es wirklich so, dass das, was der Browser sieht, eben wirklich bloß HTML-Code ist, in dem drinsteht, es ist jetzt der 12. November, 11.44 Uhr. Das heißt, alles, was da berechnet wurde, was nicht aufwendig ist, und bloß Datum abfragen, ist eben wirklich auf der Serverseite berechnet worden. Okay, also nicht sehr aufregend. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur deswegen, weil wir eben diesen Tomcat eben installiert haben dort, oder weil der installiert ist auf dem Rechner hier, und weil auch hier irgendwann mal jemand das Startup-Shell-Skript aufgerufen hat, dass der tatsächlich jetzt aktuell läuft. Ja, ich denke, Servlets sind damit halbwegs ausreichend beschrieben. Ja, vielleicht nochmal eine Sache, die ich vergessen habe, jetzt gerade zu erklären. Das hätte man an dem Beispiel noch sehr schön sehen können, weil ich vorher gesagt habe, URL-Mapping. Man sieht jetzt wirklich dort oben die URL, wie das angesprochen wird, ist Localhost, dann ein spezieller Port, der auf den Tomcat-Server verweist, dann dieser Context-Pass, nämlich unter MyDateServlet ist das angelegt, und dann der Class-Name, beziehungsweise der dann beim URL-Mapping, haben wir das gleiche angegeben, wirklich das MyDate, die MyDate-Klasse. Da steht kein JSP, da steht kein HTML oder sowas dahinter. Das ist wirklich so, dass unter Localhost 8080 sozusagen klar ist, das geht an den Tomcat-Server, und der Tomcat-Server kriegt dann diesen String, der in der URL steht, MyDateServletMyDate, und wertet das anhand seiner laufenden Applikationen aus, ob es das Ding tatsächlich gibt oder nicht. Und das haben Sie bestimmt auch schon öfters gesehen, die Fehlermeldung, die dann kommt, wenn dort ein Fehler drin ist. Das ist so eine typische Fehlermeldung, wie sie eben von Tomcat kommt. Die haben Sie bestimmt bei verschiedensten praktischen Anwendungen schon gesehen. Das heißt, der Tomcat hat eben diesen Request gekriegt und die entsprechende Anwendung, die entsprechende Ressource eben nicht gefunden. Es ist aber nicht so direkt, die HTML-Datei fehlt oder so. Okay, jetzt aber wirklich einen Schritt weiter, nämlich zu diesen Java Server Pages. Also das Einfachste ist, wir machen jetzt das Gleiche, was wir vorher gemacht haben, mit einer Java Server Page. Also das Datum einfach. Ist nicht aufregend, aber das, wie gesagt, das ist gut zu verstehen. Das hier ist jetzt eine HTML-Seite, die mit Java Server Pages funktioniert sozusagen oder geschrieben ist. Da sieht man zwei Farben. HTML ist rot in dem Fall, so war es vorher auch. Und der Scriptcode ist in blau, und eigentlich ist das nicht Scriptcode, sondern Java-Code. Ich blätter jetzt nochmal kurz zurück zu dem Beispiel von vorher, nochmal, um den Unterschied ganz klar zu machen. Hier, das war das Servlet. Das ist schon rein vom optischen Eindruck her, ist das zunächst mal blau. Das heißt, das ist Java-Programm. Und da gibt es ein bisschen HTML, was sozusagen als Strings da drin vorkommt und geschrieben wird. Und wenn wir jetzt wieder zu der Serverpage gehen, dann schaut die sozusagen genau anders aus. Die ist im Wesentlichen rot, das ist HTML-Code, und da sind kleine Stücke blau drin, kleine Stücke Java. Das heißt, es ist HTML, in das Skripte eingebettet sind, so ähnlich wie man das bei PHP auch kennt, bloß ist es in dem Fall eben Java-Code, der dort eingebettet ist. Richtiger, echter Java-Code. Kein JavaScript, sondern wirklich die Programmiersprache Java. Diese eingebetteten Teile, die nennt man, obwohl es keine richtige Skriptsprache ist, trotzdem immer Scriptlets. Und die Kernidee ist, dass sowas, wie es hier geschrieben wird, dann automatisch übersetzt wird in ein Servlet. Das heißt, es ist eigentlich bloß ein Mechanismus vorgeschaltet, wo ich HTML-Code schreiben kann und mir diese ganzen Printlines und so weiter sparen kann, die dann da notwendig wären, und das Servlet wird generiert. Wenn man es nochmal genauer anschaut, dann sieht man hier verschiedene Abschnitte. Man sieht hier oben mit dem Ausrufzeichen eine Deklaration, wo ein Titel deklariert wird, plus eine Variable, String, die dann hier benutzt wird, da wo also im HTML-Markup dann der Body hier kommt, da wird eben der Inhalt dieser Variablen geschrieben. Dort wird er nochmal geschrieben, und hier wird tatsächlich was ausgerechnet, da wird also eine Utility-Funktion von Java benutzt und die auf eine Variable gespeichert, now, und dann wird das now tatsächlich am Schluss hier benutzt für die Ausgabe. Current time is, und da wird das now ist sozusagen dieses der ganze Datumstring da hinten. Also vom Ablauf her ist es so, dass der Client jetzt schon wieder eine Datei aufruft quasi, der ruft xyz.jsp auf, der ruft eine Seite auf. Die muss aber vorher installiert sein in dem JSP-Server. Und im Extremfall ist wirklich bloß diese Seite installiert. Das heißt, es muss zuerst mal ein Kompilationsprozess passieren, also ein Generierungs- und Kompilationsprozess, in dem ein Servlet erzeugt wird, kompiliert wird und gestartet. und dann tatsächlich der Request eben an dieses Servlet übergeben wird. Und das rechnet dann ein Resultat aus und das wird zurückgegeben an den Client. Und bei weiteren Requests, die dann kommen, ist es so, dass natürlich nicht wieder neu kompiliert werden muss, sondern dass man das laufende Servlet benutzen kann. Das merkt man bei manchen JSP-Anwendungen, wenn die nicht vorkompiliert sind, dass der erste Aufruf länger dauert, weil eben dieser ganze Prozess des Kompilierens und des Startens zuerst mal stattfindet. Ja, die Sprache, die enthält so verschiedene Elemente. Das eine haben wir vorher schon gesehen, das waren Skriptelemente, mit denen ich Java-Code in HTML einbetten kann. Die schauen wir uns noch genauer an. Dann muss ich natürlich so ähnlich wie in den Servlets auf diesen HTTP-Request zugreifen kann, auf die Response und ähnliches, muss ich Objekte haben, die ich ansprechen kann. Da gibt es sogenannte implizite Objekte. Dann gibt es noch Direktiven, mit denen kann ich den Kompilierprozess steuern, Anweisungen dafür geben. Und es gibt noch Actions, das sind Dinge, die dann tatsächlich zur Laufzeit ausgeführt werden. Standardelemente, die zur Laufzeit, Befehle, die dann zur Laufzeit ausgeführt werden. Die schauen wir uns eigentlich alle noch mal ein bisschen genauer an. JSP wird im Wesentlichen natürlich zunächst mal für HTML benutzt, kann aber eigentlich beliebige Texte erzeugen. Besonders wichtig ist natürlich, das JSP für XML zu benutzen, weil da haben Sie wieder das Zusammenspiel. Sie können natürlich JSP benutzen und XML damit erzeugen und diesen XML-Text, den Sie dann bekommen, diese XML-Datei, zum Beispiel in JavaScript im Client wieder auswerten oder in einem Applet und damit asynchrone Ajax-Stil-Anwendungen erzeugen. Ja, wie schaut es jetzt mit den Scriptlets aus? Also es gibt zunächst mal zwei verschiedene Syntax-Varianten. Die eine ist recht kryptisch, die hat man vorher schon gesehen. Das ist natürlich so Spezialwissen, was heißt es mit diesen ganzen verschiedenen Sonderzeichen, die immer nach der spitzen Klammer und dem Prozent kommen. Eine zweite, das ist also letztlich schon das Praktischste, wenn man das kann, es ist sehr übersichtlich, aber wie gesagt, man muss es lernen. Was ein bisschen ordentlicher ist, aber zu länger im Code führt, ist, dass man mit einer XML-Syntax arbeitet, mit Namespaces. Das heißt, die Tags schauen alle so aus, dass ich einen Namespace-Präfix habe, der typischerweise vielleicht JSP heißt und ich habe dann eine Namespace-Deklaration, wo ich eben den JSP-Namespace an eine JSP-URL binde, die das definiert, wie die Dinge heißen. Und dann kann ich natürlich hier eben deutlich sehen, das ist ein JSP-Tag und das ist der spezielle Tag. Das wird beides benutzt, also bei Actions zum Beispiel ist diese Variante sehr, sehr beliebt. Ja, jetzt habe ich also da oben beide Varianten sozusagen hingeschrieben. Die Kurzvariante mit Sonderzeichen ist also bloß ein Ausrufzeichen. Und wenn man es schön schreiben will, dann schreibt man JSP:Declaration unter der Annahme, dass der JSP-Namespace eben definiert ist. Also ich kann Deklarationen in Skriptelemente reinschreiben. Das hatten wir vorher, ne? Dass da diese Variable Title vom Typ String definiert wird. Das bedeutet, aus dieser JSP wird ja letztlich eine Klasse erzeugt, eine Java-Klasse, und in dieser Java-Klasse wird eine Instanzvariable mit dem Titel, Inhalt sozusagen erzeugt. Also das sollten eigentlich immer Variablen-Deklarationen sein, die da stehen. Damit kann ich also Variablen erzeugen, die in dem allen Methoden der Klasse zunächst mal sichtbar sind. Die zweite wichtige Sache ist, dass ich Anweisungen geben will. Das heißt, ich will wirklich was rechnen in Java sozusagen. Da habe ich jetzt mal gesagt, das sind Commands. Da ist kein Sonderzeichen nach dem Prozent noch oder es heißt Scriptlet in der ausführlichen Version. Das hat man vorher auch gesehen, dass wirklich eben das Datum ausgerechnet, abgerufen wird. Da könnte ich auch lokale Variablen definieren. Das ist in dem Fall auch passiert, ne? Das Now. Aber das sind lokale Variablen, die man sozusagen wirklich nur in dem Kontext da benutzen kann, die in anderen Methoden der generierten Klasse nicht mehr sichtbar sind. Ja, und dann will ich natürlich auch was abrufen und in HTML direkt einbetten. Das war ja vorher so gegangen, dass ich dann ein Printline auf die eine Variable mache bei den Servlets. Jetzt habe ich ja HTML-Text und muss an irgendeiner Stelle sagen, in dem HTML-Text kommt jetzt eine Variable vor, die ja letztlich eben berechnet wird von dem Java. Na, ich könnte das natürlich schon auch mit einem Scriptlet machen. Ne? Ich könnte mir das out wieder organisieren und dann out print now machen. Aber das ist natürlich ein rechter Overhead, deswegen sagt man, es gibt ein eigenes Element, Expression Elements, schreibt man ist gleich nach dem Prozent und sagt da, wird das Now, diese Variable einfach direkt reingeschrieben und das bedeutet, dass der Inhalt der Variablen rausgelesen wird. Ich habe gleich nochmal ein Beispiel, wo man das nochmal deutlicher sieht. Aber vorher vielleicht noch die impliziten Objekte, die sind eigentlich simpel. Es gibt nämlich ein Objekt-Request, das genauso ist wie das Servlet, HTTP-Servlet-Request-Objekt, das wir vorher gesehen haben. Und da kann ich alle diese Methoden benutzen, kann mir also HTTP-Header abrufen, Parameter, welche Cookies sind mit übergeben worden, vielleicht Cookies, die ich selber dort hinterlegt habe, dass ich also den Benutzer zum Beispiel wiedererkennen kann. Und ich kann die Response schreiben, dort habe ich auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen HTTP-Header festzulegen, also zum Beispiel, ganz wichtig, den MIME-Typ, also Content-Type, festzulegen. Was auch wichtig ist, da haben wir in den Übungen ja schon ein bisschen was dazu gemacht, ich kann Session-Verfolgung machen, das heißt, wenn Menschen sozusagen mehrere Eingaben hintereinander machen, mehr Requests, die sich auf den gleichen Vorgang beziehen, dann muss ich da spezielle Maßnahmen treffen, weil zunächst mal reicht schon dieses Zählen von vorne, wenn jemand sagt, er macht Count auf meine JSP zum Beispiel zum Zählen, dann weiß ich ja nicht, ist das jetzt ein neuer, der Request, der jetzt das erste Mal zählt, oder ist das einer, der einfach weiterzählt? Und das zuzuordnen, dass wir eine Session aufhaben, die sozusagen assoziierte Interaktionen hat, die sich auf den gleichen Vorgang beziehen, das sind ja diese Sessions. Und die Session-Unterstützung, die kann ich dort auch einfach direkt einschalten. Ja, und das Out habe ich gesagt vorher schon, das steht auch zur Verfügung und habe ich benutzt eigentlich schon, dieser Output-Stream, das ist nicht Result-Test, sondern Result-Text, auf dem ich mit Print und Printline schreiben kann. Ja, da hatten wir auch so ein Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel Request Get Parameter Count Button abrufe, dann kriege ich, ob dem HTML-Request ein Parameter Count Button mitgegeben wurde. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Get denken, dann ist das also als zum Beispiel als Kommandozeilenparameter, wenn dort wirklich was wenn der Count-Button gedrückt wurde in dem Form, dann wird da wirklich ein Parameter übergeben. Das heißt, der ist dann da und wir können dann entsprechend das tun, was wir tun wollen, wenn jemand einen Count-Button gedrückt hat. Um das wirklich genau zu verstehen, ist ja nochmal ein Beispiel, auch direkt aus dem System genommen. Das ist unser JSP-Code hier. Und wenn wir den jetzt sozusagen dem System überlassen dann und den aufrufen, dann wird unter der Hand, habe ich ja gesagt, ein Servlet erzeugt und das Servlet kompiliert. Das ist dann ganz tief vergraben in den Dateien, die so ein Server hat, also der Tomcat in dem Fall, entsteht tatsächlich eine Java-Datei. Wir können, ja, muss ein bisschen Zeit, ich kann die auch dann gleich nochmal ganz anzeigen, dass man die sieht. Aber das Wichtige ist, diese Java-Datei, die dort entsteht, die ist automatisch aus dem Servlet geschrieben. Und wir können, das ist jetzt bloß ein Auszug draus, wir können sozusagen wiedererkennen, wo nun wirklich sozusagen der Ausschnitt beginnt. Das ist nämlich hier, nach dem Head, wird ein New Line geschrieben und dann steht hier in der Serverpage steht bloß Body und zwar ist da ein Tabulator davor gewesen und dann wird hier in dem Servlet-Text outright Tabulator, Body, Newline geschrieben. Also wirklich der String eben ausgegeben. Und so geht es durch alles, was wir sozusagen als reinen HTML-Code hingeschrieben haben, geht es einfach durch. Sie sehen an einer Stelle bei dem Title hier, ja, da wird noch Title rausgeschrieben. Hier sind wir, da, H1, Title. Da steht hier Prozent ist gleich Title, das heißt, es ist eine Expression, mit der wir in der Java Server Patch sagen, wir wollen auf eine Java Variable zugreifen. Und das wird sozusagen im erzeugten Java Code einfacher, weil Title ist eine Java Variable, da wird direkt sozusagen diese Java Variable auf die Ausgabe geschrieben. In dem Fall mit der Print-Methode. Und dann geht es wieder so weiter. Mit HTML-Code rausgeschrieben, wieder das Title an irgendeiner Stelle benutzt. Und jetzt sehen Sie, dass Java Utilitate Now ist gleich. Das ist hier Java-Code, der schlicht und ergreifend drüber kopiert wird in den erzeugten Java-Code. Ja, und dort unten wird das Now wieder ausgegeben. Das heißt, es ist wirklich ganz deutlich Ein Java-Text, der halt umständlich zu schreiben wäre, weil man mit dieses Outwrite eben da reintippen muss, das ist ziemlich ärgerlich, unübersichtlich. Und deswegen ist das JSP sozusagen eine Kurzform, mit der ich das eleganter schreiben kann. Wir können ja mal einen Versuch machen, ob ich die Datei auch wirklich finde. Um mal so einen Eindruck zu geben, wie das dann ausschaut. Das ist natürlich an irgendeiner Systemstelle. Das ist jetzt dieser Tomcat hier. Und hier gibt es ein Verzeichnis, in dem jetzt hier date.jsp haben wir. Da muss man noch ein bisschen runter. Ups. Und hier date.jsp underscore.jsp.java. Das habe nicht ich geschrieben, sondern das hat tatsächlich der Tomcat erzeugt. Das ist die generierte Java-Datei. Wie meine JSP-Seite ausgesehen hat, haben Sie ja gesehen. Und wenn ich die jetzt anschaue, ja, Text drängt aber nicht auf, mache jetzt gerade einen Texteditor auf, in der sieht man jetzt, was da sozusagen als Text erzeugt wurde. Das heißt, das ist, man sieht schon, deswegen war das in diesen Unterverzeichnissen org Apache JSP, das ist einfach eine Paketbezeichnung, und hier wird eine Klasse erzeugt, die alles Mögliche dabei hat, was ich gar nicht wissen muss. Zum Beispiel diese Jasper, das ist tatsächlich der Servlet-Container, JSP-Base implementiert irgendwas, was mich gar nicht interessiert. Sie sehen, es sind eine ganze Menge Sachen noch drumherum, eine Factory erklärt, Expression Factory, was weiß ich alles. Das sind alles Dinge, die der JSP-Container oder der Tomcat, der JSP-Teil von Tomcat, benutzt hat. Das Ganze ist letztlich ein Servlet, das da entsteht. Man sieht schon, weil nämlich auch Init, Destroy und Service definiert werden. Das heißt, es sind Unterklassen von Servlet, was der erfunden hat. Hier sieht man auch Servlet Request und Response. Und man sieht schon, dass das ganz klassischer Servlet-Code ist. Ne? Das war das Gleiche, was wir vorher hatten, Servlet Exceptions und so weiter. Und irgendwo dann ziemlich weit versteckt in diesen ganzen Vorarbeiten, hier wird zum Beispiel die ganze Session-Deklaration gemacht, kommt das, was ich gerade gezeigt habe. Das ist der Code, der tatsächlich aus meinem JSP sozusagen entstanden ist. Und man sieht schon, da steckt natürlich eine ganze Menge zusätzliches Know-how drin, ein Servlet eben so zu schreiben, dass es eben auch schön stabil ist, alle Sonderfälle behandelt und so weiter. Das kriege ich quasi umsonst von dieser JSP-Implementierung, in dem Fall dem Tomcat, geliefert. Ja, das ist alles schon mal ganz schön und eigentlich ist das so das Grundprinzip von den Java Server Pages. Eigentlich eine Kurzschreibweise, um Servlets erzeugen zu können. Jetzt ist es aber so, wenn man diese Dateien sich anschaut, die sind nicht besonders schön zu lesen, weil man eben diese Mischung von Java und HTML hat. Das ist ziemlich verwirrend einerseits. Also ich habe es vorher mit zwei Farben gemacht, aber das machen inzwischen moderne Editoren auch. Aber das alleine hilft vielleicht auch noch nicht. Und es ist einfach für die Wartung relativ unübersichtlich, das Ganze. Das heißt, was man nun an weiteren Dingen für die JSPs gemacht hat in der Weiterentwicklung, ist eigentlich bloß Versuche, eine bessere Struktur da reinzukriegen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Eine wichtige Sache ist, eine Komponentenstruktur zu benutzen, Java Beans. Das zweite sind Tag Libraries und die Expression-Sprache. Und dann gibt es noch was, worauf ich aber nicht mehr ganz so eingehen werde, was eigentlich auch nicht Bestandteil der Core-Technologie ist, nämlich JSPX, wo man die JSP wirklich in eine reine XML-Datei sozusagen verwandelt. Vielleicht zuerst mal gehen wir die drei durch, also ich gehe bloß die ersten beiden wirklich durch. Java Beans, Tag Libraries und ein bisschen was zur Expression-Sprache. Das reicht dann auch. Aber Java Beans, ich weiß nicht, weiß denn jemand, was eine Java Bean ist? Wer kennt denn Java Beans? Niemand, habe ich schon befürchtet. Also Java Beans haben was mit Softwarekomponenten zu tun. Das ist ein Softwarekomponentenmodell für Java. Das kann man natürlich wieder, man kann eine eigene Vorlesung, habe ich auch schon mal gemacht, über Softwarekomponenten halten. Das ist eine Einheit von Software, die ich speichern, übertragen, kaufen, verkaufen, vor allem installieren, parametrisieren, einstellen und dann ausführen kann, ohne dass ich wissen muss, was drin ist. Das heißt, ich kaufe mir ein, so wie ich mir ein ganzes Software kaufe, irgendwie eine Textverarbeitung, die schön in der Schachtel steckt, so kaufe ich mir kleinere Stücke Software, die ich bei mir installiere und die ich dann aufrufe, ohne dass ich mich um die Implementierung kümmern muss. Da hat sich der gekümmert, von dem ich die gekauft habe und dafür bezahlt habe natürlich auch. Beziehungsweise es gibt natürlich auch freie Komponenten. Das heißt, im Wesentlichen will man Anwendungen mit Werkzeugen bauen, indem man Komponenten zusammensteckt. Das ist im Prinzip eine sehr schöne Sache, wie man es von der Elektronik auch kennt. Ne, da baut man ja auch nicht irgendwie jede Schaltung neu auf, sondern nimmt fertige Bausteine, die man zusammensetzt. Warum man für Java überhaupt mit Komponenten angefangen hat, also das ist ein alter Traum, die Software-Komponententechnologie, aber warum das bei Java ziemlich wichtig geworden ist, liegt daran, dass man eben diese User-Interface-Technologie sehr konsequent in Java aufgezogen hat, eben mit AWT und Swing. Und diese AWT und Swing-Bestandteile, diese Benutzerelement-Bestandteile, wie ein Button, wie ein Textfeld und so weiter, das sind alles Java Beans. Das heißt, es gibt Werkzeuge, die kennen Sie ja auch, die ganz normalen Entwicklungsumgebungen, mit denen kann ich so einen Button nehmen, instanzieren, indem ich ihn zum Beispiel aus einer Palette nehme und auf meine Zeichenfläche ziehe und kann dann einen Dialog aufmachen, indem ich Parameter einstellen kann, wie zum Beispiel, wie heißt der Button, welche Farbe hat er, wie groß ist er, welche Methode wird aufgerufen, wenn er aktiviert wird. Das sind alles Properties sozusagen, Eigenschaften, konfigurierbare Eigenschaften von dieser Komponente. Und das Schöne an Java ist, dass dieser Komponentenmechanismus ganz generell funktioniert für allen Java-Code, der eine bestimmte Konventionen erfüllt. Und die Java Beans, die man am häufigsten benutzt, sind halt die für die Oberflächen. Und die erfüllen natürlich auch diese Konventionen. Und da sind Sie das eigentlich, die meisten von Ihnen wahrscheinlich gewöhnt, dass Sie Komponenten nehmen und die bloß konfigurieren. So einen Button werden Sie nicht neu programmieren. Also damit irgendwas eine Java Bean ist, muss es einen einfachen Konstruktor haben, ohne Parameter. Weil die aufzurufen, kann sich das vorstellen, die werden ja bloß, irgendwie wird bloß gesagt, da ist eine Instanz von der Java Bean, da kann man keine Parameter festlegen. Das zweite ist, alle Eigenschaften, die man konfigurieren können soll, die müssen mit Methoden definiert werden, die erstens öffentlich sind und die wirklich von der Namensgebung her als Getter und Setter zu erkennen sind. Müssen Get und den Namen der Property und Set und den Namen der Property haben. Und man wird gleich an Beispielen sehen, wie die Konventionen für die Parameter dabei sind. Dann muss es serialisierbar sein. Das ist eigentlich relativ einfach in Java, weil man da bloß ein sogenanntes Marker-Interface noch zusätzlich implementieren muss, um dem System zu sagen, Objekte dieser Klasse, die sollen verwandelbar in Dateien sein. Die soll man rausschreiben können aus einer Datei und irgendwo anders hin übertragen. Das ist für Komponenten natürlich auch wichtig. Und es muss einen sogenannten Listener-Mechanismus für Eigenschaftsänderungen geben, der aber im Wesentlichen vordefiniert ist. Das werden wir gleich sehen. Ja, warum rede ich jetzt plötzlich über Java Beans? Das ist ja ziemlich verwirrend. Einfach deswegen, weil wir ja den Programmcode, den Java-Code und diesen HTML-Markup voneinander trennen wollten. Irgendwie sauberer sortieren. Und eine Möglichkeit ist, diesen Java-Code in eine Bean zu stecken, und im HTML-Code nur zu sagen, ich verwende jetzt hier so eine Bean und konfiguriere die halt, setze bestimmte Parameter dabei. Und dafür gibt es in JSB eben diese Aktion useBean, die genau dafür da ist. Und da habe ich vorher schon gesagt, das ist eine Action, bei der ist es eigentlich üblich, dass man die XML-Syntax-Variante verwendet, also JSB useBean. Dann kriegt die einen lokalen Namen, mit dem man sie in Zukunft ansprechen kann. Da muss natürlich die Bean selber, die Klasse, beschrieben werden. Und dann gibt es noch einen Scope, für den die Bean benutzt wird, nämlich für die aktuelle Seite, für den aktuellen Request, für die ganze Sitzung oder sie soll für die ganze Anwendung gelten. Das heißt im Wesentlichen, wie lang bleibt die am Leben sozusagen, diese Bean, die dort erzeugt wird. Oder die Instanz von dieser Klasse, das Objekt, das dort erzeugt wird. Dann kann ich in JSB Get Property, kann ich eben, wenn ich jetzt so einen lokalen Namen für eine Bean habe, kann ich eine bestimmte Property auslesen und ich kann natürlich auch eine Property setzen. Mit Set-Property ist also ziemlich, denke ich, straightforward, wie man das macht. Also im Prinzip kann man natürlich jetzt, je nachdem, wie man die Sache anschaut, als Purist, der sagt, ich will bloß kurzen Code schreiben, der funktioniert, kann ich sagen, habe ich eigentlich bloß was verloren. Weil dieses Ding hier, Prozent ist gleich Counter Get Current, was aus einem Counter-Objekt, also einem Objekt der Klasse, einer Zählerklasse, den aktuellen Zählerwert rausliest und den dann eben in den HTML-Text einfügt. Das wird jetzt ein ganzes Stück komplizierter geschrieben. Es wird hier gesagt JSP get property, also wir lesen eine Eigenschaft. Local name is counter, also ein Objekt der Klasse counter, beziehungsweise der Java Bean counter. Und die Property, die wir rauslesen, heißt current. Da sieht man auch ganz deutlich, dass das eben eine Technologie ist, die, wie gesagt, für kleine, schnelle Beispiele nicht gedacht ist, sondern für große Anwendungen, bei denen man eben ganz viele Properties hat, bei denen man Werkzeuge haben will, die das gut verwalten können. Dadurch, dass das jetzt eine XML-Struktur hat, kann man natürlich ganz leicht wieder mit anderen Programmen diese XML-Datei modifizieren, wieder Administratorprogramme schreiben, die das verändern, mit Skripten drauf zugreifen und so weiter. Was bei dem Java-Code, der hier irgendwo in HTML eingebettet ist, natürlich irgendwie auch geht, aber richtig schwierig wäre. Jetzt fragt man sich, was das jetzt eigentlich heißt, so einen Zähler als Java Bean zu schreiben. Ich habe es als Beispiel jetzt auch wirklich mitgebracht. Das ist ein ganz klassischer Zähler, den ich immer wieder in den Vorlesungen als Beispiel habe, in einer bisschen ausführlichen Version. Das heißt, der hat natürlich einen internen Zählerwert, hat einen Startwert, hat einen Inkrementierwert. Das heißt, ich kann an einer bestimmten Stelle starten lassen, ich kann eine bestimmte Schrittweite einstellen und ich kann ein- und ausschalten, ob er gerade zählt. Also nicht besonders schwer, sowas zu schreiben. Was jetzt in dem Text blau ist, ist das, was eigentlich den Zähler ausmacht, also das, was wir sozusagen als Programmlogik schreiben. Was schwarz ist, ist das, was wir sozusagen noch drumherum geschrieben haben, um das Ganze zu einer Java Bean wirklich zu machen. Erstens mal ist es ganz gut, das Java Beans Paket zu importieren, einfach deswegen, weil es bestimmte Dinge gibt, die davor definiert sind. Das Wichtigste eigentlich, was wir daraus benutzen, ist dieser sogenannte Property Change Support. Schauen wir uns gleich an. Ja, Extends Object ist nicht besonders aufregend. Implements Java I.O. Serializable. Das ist vielleicht schon wieder was Eigenartiges. Das ist ein leeres Interface. Das sagt nichts anderes, wie dieses Objekt soll serialisierbar sein soll. Also Objekte dieser Klasse sollen in Dateien geschrieben werden können. Das war eine der Voraussetzungen. Hat sonst aber keine Konsequenzen. Also bestimmte Dinge sind nicht erlaubt. Aber das ist für uns jetzt nicht so wichtig. Die ist schon von selber serialisierbar. Dann gibt es hier vier Strings, die angegeben werden. Und da sieht man, das sind die Property Strings. Das sind die Namen, mit denen die einstellbaren Properties nach außen dann in dem Werkzeug, das mit den Beans umgeht, bekannt gemacht werden sollen. Und die haben also hier, sind Konstante und man sieht hier Current, Start Value, Increment Value und Enabled. Dann gibt es noch eine lokale Variable, das ist dieses Property Change Support. Wie gesagt, das importiert man und das Einfachste ist, sich sozusagen daran zu gewöhnen, wenn man wirklich Bean schreibt, dass man das so übernimmt. Wofür das gut ist, ist eine Unterstützung zu haben, wenn sich eine Property ändert, dass man dann eine Callback-Methode aufrufen kann. Das heißt, andere Programme können sich bei uns registrieren und sagen, wenn sich die Eigenschaft Current ändert, dann will ich benachrichtigt werden. Also wie so ein Observer praktisch, das haben wir ja in verschiedenen Beispielen zum Counter auch schon mal angeschaut. Und das muss ich natürlich dann auch im Konstruktor erzeugen, ein Objekt, also ein neues Property Change Support Objekt. Ansonsten ist der Konstruktor eben parameterlos und ziemlich trivial, das setzt halt die Standardwerte. Und dann kommt die ganze Logik des Counters eigentlich, es kommt noch vorher was, nämlich für alle diese Properties muss ich natürlich, habe ich ja gesagt, Getter- und Setter-Methoden haben. Nehmen wir mal die Property Current. Da muss ich natürlich ein getCurrent haben und das liefert den Zählwert. Das kann also intern durchaus anders heißen. Oder getStartValue liefert einen StartValue. Und natürlich muss ich die auch setzen können, zum Beispiel setStartValue, da muss ein Parameter übergeben werden. Und dann setze ich StartValue auf den übergebenen Wert, das ist klar. Das hätte ich eigentlich schwarz machen müssen, fast die erste Zeile, Integer oldStartValue ist gleich StartValue. Ich mache jetzt noch was Besonderes, ich merke mir den alten Wert, bevor ich ihn den neuen setze. Und ich sage jetzt, dafür brauche ich das Property Support, halt, jetzt hat sich eine Property geändert, nämlich die Property Start Value, von dem alten Wert auf den neuen Wert. Und das bedeutet, dass wenn jemand sich als Beobachter registriert, also als Listener registriert hat, für Property Change of Start Value, dann wird er in dem Moment benachrichtigt, also die Methode aufgerufen, die entsprechende, die er übergeben hat. dass hier jetzt der Wert sich verändert hat. Ja, das Gleiche hier für Increment Value und so weiter. Dann wird irgendwann mal tatsächlich gezählt. Das ist die Count-Methode. Also ich habe natürlich nicht nur die Get und Set, also die Property Getter und Setter, sondern ich habe auch fachliche Methoden, in dem Fall Reset und Count. Und auch da wird der alte Wert aufgehoben, damit ich einen Property Change feuern kann. Ansonsten ist eigentlich die Methode ja sehr schlicht. Da passiert nichts anderes, als dass der Wert halt hochgezählt wird um den Increment Value. Da kommt nochmal so ein bisschen Rauschen hinterher. Ich muss natürlich, damit sich jemand registrieren kann, muss ich auch die Möglichkeit anbieten. Das heißt, ich habe einen Add-Property-Change-Listener und muss das aber im Prinzip direkt auf mein Property-Support-Objekt weitergeben. Das heißt, es ist ein Standardtext, den man immer genau in der Form benutzen kann und damit auf den vordefinierten Property-Change-Support sozusagen zugreifen kann. Ja, wenn ich einen Counter so sozusagen aufgerüstet habe, dass der eine Java Bean ist, dann kann ich den in eine JSP eben benutzen. Das heißt, meine Counter-JSP schaut jetzt so aus. Ja, da ist wieder HTML, Head, Title, Body und jetzt kommt hier das Kernstück. JSP use Bean, ID gleich Counter ist der lokale Name, Scope ist Session, weil wir wollten ja, dass mehrere zusammengehörige Requests dann eben als ja, Weiterzählen sozusagen interpretiert werden. Die Klasse steht in dem Fall in einem Unterverzeichnis, das so paketmäßig gemacht wird, Counter, und das ist der Klassenname Counter, heißt so Counter.class dann, beziehungsweise Counter.java, der Quelltext. Und jetzt ist sozusagen dieses Objekt da und dann kann ich, wie vorher eigentlich, auf meinen Request zugreifen, schauen, ist in dem Formular, das da unten ist das Formular, das sieht man, Counter.jsp, JSP ist die Action, das heißt, wenn hier irgendwie Count gedrückt wird, dann wird die gleiche Seite wieder aufgerufen und dann ist wirklich der Parameter Count-Button von da unten eben übergeben. Wenn der nicht null ist, dann mache ich nichts anderes, als meiner Java Bean zu sagen, bitte zähle, also Counter Java Bean, bitte zähle, und wenn Reset ist, damit zurückgesetzt. Und der Rest ist nur noch das Formular. Das heißt, es ist deutlich fast kürzer und vor allem übersichtlicher geworden. Im Prinzip schaut es viel mehr nach HTML aus, wenn Sie überlegen, vielleicht hätte man das nochmal einfärben sollen, was jetzt wirklich Java-Code ist. Das sind jetzt eigentlich nur noch dieser Bereich hier, dort von dem einen Prozent bis zu dem anderen, wo der Request ausgewertet wird. Das ist eigentlich alles, was wir an Java-Code noch wirklich haben. Der Rest ist jetzt wirklich HTML oder XML-Markup im Prinzip. XHTML ist das Ganze, ja. Das heißt, wir haben schon einen Schritt getan dahin, uns von dem Java zu verabschieden. Und das ist sozusagen die ganze Prozedur, die man merkt, jetzt bei dem JSP oder bei anderen ähnlichen Technologien, dass das Java, die eigentliche Programmiersprache, dann doch in der praktischen Anwendung in den Hintergrund rutscht und man eigentlich eine neue Sprache, Markup-Sprache für dynamische Webseiten schafft, die aber auf Java realisiert ist, weil sie ja letztlich in Servlets übersetzt wird. Da oben sind noch Zeichen, die wir noch gar nicht gesehen haben, das nach dem Prozenten Klammeraffe kommt. Das sind sogenannte Direktiven. Und da wird die Direktive Page benutzt für Content Type und Session und nochmal Language gleich Java. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Direktiven. Das sind JSP-Elemente, die sozusagen dafür da sind, wie die Servlet-Klasse ausschaut, die wir erzeugen, ganz allgemein Werte einstellen. Da gibt es auch wieder die zwei Syntax-Varianten, Directive, und da wird man in dem Fall, also der XML-Variante, mit Punkt den Directive-Type dahinter schreiben, oder man macht es mit dem Klammeraffen. Und das häufig benutzte, was man vorher gerade gesehen hat, ist die Page-Directive, die solche Sachen machen kann, wie den Content-Type für die Response festlegen. Das heißt, das ist auch wieder ein Element, wo man sozusagen sieht, hier ist aus dem Java-Code Informationen oder Aufgaben rausgenommen worden. Man könnte ja auch sagen, hier, da gibt es irgendwo ein Response-Objekt, könnte sagen Response Set Content Type Text HTML und stattdessen wird das hier auch deklarativ hingeschrieben, bloß in der Direktive Content Type ist Text HTML. Session Support, hat man gesehen, wird da eingeschaltet. Man kann auch die Sprache einschalten, was im Moment ziemlich witzlos ist, weil es nur die eine Sprache Java gibt für Java-Server-Pages. Ich weiß nicht, was da genau dahinter steckt, dass da mehrere Sprachen geben soll. Ja, jetzt sieht man schon, das ist so ein Weg, der wegführt eigentlich von dem Java. Das ist eine ganz komische Situation. Wir haben eigentlich angefangen, wir wollen dynamische Serverseiten in Java schreiben unter Verwendung von Java. Und jetzt kommt man immer mehr dahin, dass eigentlich eine reine XML-Datei entsteht, die nur Tags eigentlich enthält und natürlich Zeichen rein. Warum man das macht, hat einen guten Grund, weil natürlich viele Leute, die JSP-Seiten schreiben und warten, nicht unbedingt mit so einer komplexen Sprache wie Java gut umgehen wollen oder können. Also der eine Grund, dass man sozusagen die Java-Kenntnisse eigentlich gar nicht mehr braucht. Sonst müsste ja beides können. Ich müsste HTML und XML und Java können. Jetzt brauche ich bloß noch die sozusagen HTML und XML verstanden haben. Das zweite ist, dass ich, und das vielleicht noch gravierender, dass ich diese Seiten eben wieder sehr gut, nachdem wenn sie eine XML-Struktur haben, wieder mit anderen Programmen verwalten, erzeugen, organisieren kann. Also irgendwelche Skripte zum Beispiel, die das schreiben. Das ist natürlich viel besser, XML-Code zu schreiben, zu manipulieren, als das mit Java-Code direkt zu machen. Also die zwei Gründe, warum man eigentlich das Ziel hat, so eine Java-Server-Page oder überhaupt so eine dynamische Server-Page, eine professionelle, soll purer Markup sein. Ja, und um dem Schritt ein Stückchen noch näher zu kommen, gibt es sogenannte Tag-Libraries. Was ist jetzt eine Tag-Library? Also was ein Tag ist, wissen wir ja, das sind die Dinge in den spitzen Klammern. Und wir haben schon einen Tag gesehen, das JSP-UseBean, dem ist im Prinzip, das ist ein Tag, das wir für unsere eigenen Zwecke benutzt haben, weil wir haben ein Java-Programm geschrieben, das dahinter steht und das diese uns ermöglicht, dass wir bloß UseBean schreiben, also bloß Markup schreiben, in Wirklichkeit aber ein Java-Programm aufrufen, so eine Komponente. Und so etwas Ähnliches ist es bei den Tag-Libraries auch, bloß noch ein bisschen direkter. Da sage ich, ich definiere neue Tags, die kann ich benutzen, XML-Tags, die kann ich einfach einsetzen und hinter denen steht ein Java-Programm, nämlich die Aktion, die dort ausgeführt werden soll, ein sogenannter Tag-Handler. Das heißt, ich schreibe den Tag-Handler in Java und definiere ein neues Custom-Tag und das definiere ich nur einmal und benutze das Custom-Tag aber vielleicht an vielen, vielen Stellen in meinem JSP-Code. Also da gibt es alle möglichen Beispiele, zum Beispiel Datenbankzugang oder Auswerten von Formularinhalten. Interessant und jetzt in dem Beispiel auch gleich benutzt ist Ablaufsteuerung. Und das ist wieder ein Schritt sozusagen, Skriptcode zu reduzieren und zu ersetzen durch Markup. Und ich habe hier gleich ein Beispiel genommen, das ein bisschen verrückt ist. Weil eine Sache kommt ja immer wieder vor, warum ich so einen Servercode schreibe in der Programmiersprache, dass ich eben die Konstrukte der Programmiersprache brauche, eine Wahlschleife, eine Fallunterscheidung, also die Ablaufsteuerungskonstrukte der Programmiersprache. Und das ist hier ein extremes Beispiel schon, weil hier ein eigenes Tag in der Taglib definiert wird, ein Custom Tag namens Iteration, das im Prinzip dafür da ist, eine Wahlschleife zu ersetzen durch Markup. Da wird oben, also die Taglib, da wird wieder ein Directive benutzt, Taglib heißt die, und der wird gesagt, wie die heißt, also da wird gesagt, wer ist TLT, da steht also eine Definition der Taglib, und mit Prefix gleich TLT kann ich also jetzt diese Tags, ist ein Namespace, habe ich für die Tags dann Namespace, kann das also dort den Namespace-Präfix benutzen, und Sie sehen, TLT, Doppelpunkt, da wird nur eins benutzt, nämlich das Iteration. Das Iteration muss also in der Tag-Bibliothek TLT definiert sein. Und hier ist der Anwendungsbereich einfach, und Sie sehen, das ist ein Tag, dem kann ich einen Namen übergeben und seinen Typ, das ist also eine Java-Variable im Prinzip, Department Name von dem Typ String, und eine Gruppe, und die Gruppe, das muss im Prinzip eine Java-Collection sein, die da draus kommt. Ist noch nicht ganz elegant, wie es da ist, weil ich jetzt so ein bisschen hier spielen muss mit dem Markup, dass hier der Ausdruck übergeben wird. Interessant ist vielleicht, und das ist auch nur ein Zwischenschritt, Sie werden gleich sozusagen sehen, wie man das noch ein bisschen eleganter machen kann. Interessant ist, dass dahinter wirklich Java-Code steht. Das Beispiel ist jetzt direkt so, wie es ist, stammt nicht von mir, sondern aus dem SunJSP-Tutorial. Darum kenne ich nicht alle Details von dem Code. Aber so würde der Tag-Händler, der in der Tag-Bibliothek steht, für dieses Iterator-Tag jetzt aussehen, Iterate-Tag jetzt aussehen. Der definiert nämlich einen Iterator aus der Java-Standardbibliothek. Und wenn jetzt der Wert Group gesetzt wird, hier, ne, war ja hier Group gleich, hier werden die Department Names, die dort eingesetzt werden, werden also die Departments in eine Tabelle angegeben. Ups, die Richtung. In dem Moment, wo dieser Group-Parameter gesetzt wird, wird hier die Collection übergeben und dann holt man im Wesentlichen den Iterator, der zu dieser Collection gehört, das soll irgendwie ein Set oder List oder sowas sein aus der Standardbibliothek, holt man sich da raus. Und dann gibt es Methoden, die werden aufgerufen, wenn so ein Tag eben gestartet wird. Und da ist die Frage, wenn der Iterator, wenn der überhaupt da ist, wenn kein Iterator da ist, dann gibt man Skip-Body zurück, das sind Konstante. Das heißt, dass der Rumpf von diesem Tag überhaupt nicht ausgewertet wird. Und wenn has-next ist, dann werten wir den Body-Tag eben wirklich aus und rufen beim Iterator auch next auf, damit dann das nächste Objekt zur Verfügung steht und zwar unter dem Wert Name, was in dem Fall dann Department Name wäre, der dann hier weiter auf den Weiterbezug genommen werden kann. Das muss man jetzt nicht im Detail verstehen, aber es ist von der Idee her, denke ich, klar. Ich kann jetzt relativ komplexe Dinge sogar, nämlich Tags, die so einen Wiederholungsablauf definieren, kann ich über ein Java-Programm sozusagen, das ich einmal geschrieben habe, festlegen und braucht dann eigentlich keine Weilschleifen mehr in meinem Code. Jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen. Also das ist ja ein Problem, das die Leute immer wieder haben, dass sie Weilschleifen in irgendwelche Wiederholungen in Java Server Pages haben. Also ganz typisch hat man da so andeutungsweise gesehen, wenn ich irgendwie eine Liste von Sachen durchgehe und draußen eine Tabelle baue, wie wir es bei unserem Datenbankbeispiel schon hatten. Sowas braucht man immer wieder. Also ist es naheliegend, dass nicht jeder seine eigenen Custom Tags definiert, seine eigenen Tag Libraries. Eine Firma kann das zwar vielleicht machen oder ein Softwarehaus, klar, aber es gibt eine ganze Reihe von Tag Libraries, die man immer wieder oder von Custom Tags, die man immer wieder braucht. Deswegen gibt es inzwischen die JSTL, eine Java Server Pages Standard Tag Library, wo man sozusagen eine Tag Library, die fast alles enthält, was man so im täglichen Leben braucht, standardisiert hat. Die kann man lernen, da gibt es Bücher drüber. Das ist gut dokumentiert, das ist gut programmiert. Das heißt, man hat erstens mal diesen allgemeinen Wiederverwendungseffekt und praktisch heißt es, und diese Homogenität auch, also jemand, der die Bibliothek kennt, kann die Server Pages gut lesen. Und ich habe natürlich jetzt JSP-Seiten, in denen sehr, sehr viele Konstrukte, eigentlich alle, die so vorkommen, in normalen Fällen wirklich durch Tags ersetzt werden kann. Das heißt, damit kann ich Skripten fast ganz vermeiden, also Java-Code in der JSP praktisch ganz vermeiden. Was das kann, also da gibt es jetzt auch, wenn Sie im Web ein bisschen recherchieren, ich habe vorhin auch unter Literatur ja Links angegeben, die auch alle aktuell sind, wo man Dokumentation findet dazu, da gibt es eine ausführliche Spezifikation im Netz, die frei erhältlich ist. Das Ganze läuft hier übrigens, die Standardisierung, über diesen Java Community Process. Also das ist ein JSA, ein Java Specification Request. Und in diesem Dokument steht das alles drin, was es gibt. Es gibt so ganz allgemeine Aktionen, zum Beispiel um Attribute zu setzen und zu lesen oder irgendwas anzuzeigen. Es gibt diese Ablaufsteuerungsaktionen, wie zum Beispiel Iteratoren, Bedingungen. Es gibt was ein bisschen Seltsames, es gibt Tag Library Validation, mit der ich also sozusagen definieren kann, dass nur die Standardbibliothek zum Beispiel benutzt wird und das auch dann dafür sorgt, dass wenn andere Bibliotheken benutzt werden, es zu Fehlermeldungen kommt oder allgemein sozusagen gewisse Qualitätssicherungsmaßnahmen, dass ich mir an bestimmte Konventionen halte. Und vielleicht das Interessante ist, frequently used, nicht uses, functions, ist zum Beispiel Datenbankzugang, XML-Verarbeitung, Zeichenreihen, Manipulation, auf irgendeine Ressource, die über eine URL definiert ist, zuzugreifen, Textformatierung für Internationalisierung, zum Beispiel verschiedene Datenformate, also Uhrzeit- und Datumsformate. Solche Dinge habe ich fertig da drin. Da könnte man jetzt natürlich beliebig lang sich weiter mit befassen und es wird jetzt auch auf die Dauer natürlich ein bisschen langweilig. Ich habe jetzt bloß mal ein paar Beispiele, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das ausschaut. Wenn ich jetzt solchen, in Anführungszeichen, Java-Code schreibe, dann habe ich zum Beispiel hier den Zugriff auf ein auf einen Wert und schreibt ihn auf die Ausgabe. Das heißt, hier wird das Tag cout benutzt. Das heißt, das ist mit dem C, das ist ein Präfix einer bestimmten Untergruppe aus der JSTL. Und out hat natürlich mit diesem Writer zu tun, den wir schon gesehen haben. Das heißt, es wird auf die Ausgabe geschrieben und ein Wert wird ausgerechnet. Die Syntax mit dem Dollar und den geschweiften Klammern, die erkläre ich gleich nochmal extra, die kommt hier an mehreren Stellen vor. Das ist die Expression Language. Ja, oder hier vielleicht bei der Table ist es noch ein bisschen hübscher. Da sieht man jetzt wirklich C Doppelpunkt for each. Das heißt, es ist jetzt ein Tag aus der Standard Tag Library, das eine Wiederholung macht mit allem dem, was man braucht, eine Variable und die Objekte, über die iteriert wird. Und in dem Fall ist es wirklich sehr gut zu verstehen. Da wird also für jedes Element, das da drin ist, eine Table Row gemacht, ein Table Data und dann eben der laufende Wert da reingeschrieben. Also deutlich einfacher als dieser Iterator, den wir vorher gesehen haben. Da haben wir, wie gesagt, so genau braucht man gar nicht anschauen. Da gibt es eben jetzt einen Standard-Iterator, den man immer benutzen kann. Da unten sind welche mit when und otherwise, also Fallunterscheidungen. Oder das hier ist vielleicht noch ganz nett, weil wir das ja schon gesehen haben, wie man mit Datenbankzugriffen umgeht. Das kann ich jetzt über JSPs und die JSTL sehr elegant machen. Auch da muss ich wieder SQL können. Ich kann meine Query sozusagen jetzt wirklich in den Markup reinschreiben und das Ergebnis davon jetzt Customers Rows, man sieht also var Customers, das ist das, was sozusagen rauskommt, auf das nimmt man Bezug und da gibt es das Rows, das hatten wir so ähnlich auch, wo man dann wirklich die einzelnen Zeilen, also eine Kollektion bekommt von meinem Abfrageergebnis und das kann ich jetzt durchgehen und die einzelnen Ergebnisse als Tabellenelemente reinschreiben. Das heißt, es ist insgesamt eine recht elegante eigentlich und dann doch wieder einfache Sprache, mit der ich dynamische Serverseiten schreiben kann. Vielleicht gar nicht so viel komplizierter als mit PHP, würde ich behaupten. Die letztlich auf Java beruht und man muss Java eigentlich gar nicht mehr kennen. Man kann natürlich profitieren, wenn man Java kann, weil man dann besser verstehen kann, was passiert, wenn man eigene Custom Tags dazu tun kann oder zur Not auch eigene Scriptlets mit einfügen. Ein letztes Element, um das Ganze wirklich so rund zu machen, wie es jetzt ist, ist diese JSP Expression Language, die tatsächlich erst in der vollen Allgemeinheit in der neuesten Version 2.0 vorkommt. Sie haben hier gesehen, dass immer dieses Dollar mit geschweiften Klammern vorkommt an vielen Stellen. Und was das bedeutet, ist intuitiv vollkommen klar. Hier werden natürlich Ausdrücke ausgewertet, die halt Variablen aus ja, letztlich unserem Java-Code, aus unserem generierten Java-Code enthalten, die aber hier natürlich über Tags definiert, gesetzt, manipuliert und so weiter werden. Jetzt erinnern wir uns, wie wir früher auf Variablen zugegriffen haben, da gab es ja dieses Prozent ist gleich. Das ist auch ein Markup, mit dem ich auf Variablen zugreifen kann. Aber das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn ich jetzt hier als Attribut Werte zugreifen will auf diese Variablen. Das hat man vorher auch mal in einem Beispiel gesehen. Das schaut ganz komisch aus, wenn man das mit Markup machen will. Deswegen hat man im Zusammenhang mit der JSTL diese Syntax eingeführt mit dem Dollar und den geschweiften Klammern. Das heißt, ich kann hinter dem Dollar eben einen Ausdruck schreiben, in dem Variablen aus dem Java benutzt werden können. Natürlich auch die impliziten Objekte. Request könnte ich dort genauso benutzen und Response. Und was es sonst alles gibt, Cookies etc. Das ist inzwischen seit JSP 2.0 sogar Bestandteil der ganz allgemeinen JSP-Spezifikation. Also auch wenn ich nicht die JSTL benutze, nicht die Standard-Tag-Library, dann kann ich diese Expression-Language auch verwenden. Da habe ich im Prinzip die Java-Expression-Sprache drin, mit den ganz klassischen Operatoren, größer, kleiner und die ganzen mathematischen Operatoren und so weiter, ein Typsystem, ist alles da. Es schaut ein bisschen anders aus, weil für den Markup ist es geeigneter, wenn man bestimmte Operatoren durch Zeichenreihen, durch Keywords hinschreibt. Also für kleiner schreibt man besser LT statt dem Kleinerzeichen, weil das Kleinerzeichen ja wieder ein Konflikt mit den Spitzenklammern von Markup wäre. Deswegen ist es von der Syntax so ein bisschen anders als die reine Java-Syntax, weil eben ein bisschen mehr durch Schlüsselworte ausgedrückt wird. Aber ansonsten von der ganzen Logik her ist es genau die Java-Expression-Sprache. So. Also ich glaube, ich habe Sie jetzt hinreichend davon überzeugt, dass das eine ziemlich reichhaltige Technologie ist, die es da gibt und die nun auch, denke ich, einen sehr, sehr großen praktischen Anwendungswert hat. Ich sollte aber trotzdem natürlich nochmal sagen, dass das nicht die einzige Technologie ist. Es gibt, also wir haben jetzt natürlich das bei Java ziemlich im technischen Detail angeschaut. Die größte Alternative, die man sonst so kennt, ist eine kommerzielle Alternative von Microsoft, wobei es kommerziell nur eingeschränkt stimmt. Und da sollte man wenigstens ein bisschen, da ist ein Fehler leider noch, ein Active-Filter, ein bisschen was dazu wissen. Also es gibt von Microsoft ein Konzept, das nennt sich Active Server Pages, ASP. Das ist schon ein bisschen älter und das ist so ein bisschen vielleicht mit PHP vergleichbar. Man Serverseiten, dynamische Serverseiten, die man mit Skriptsprachen geschrieben hat, serverseitigen Skripten, also zum Beispiel Visual Basic Script, JScript, was die Microsoft-Version von JavaScript ist, oder auch Perl oder andere Skriptsprachen man unterstützt. Das ist generell typisch für die Microsoft-Welt von Serverseiten, dass man dort mehrere Programmiersprachen benutzen kann, nicht so festgelegt ist logischerweise bei der Java-Welt. Dann gibt es, da fehlt leider ein Wort, das habe ich aus Versehen gelöscht, nämlich Active. Es gibt die Microsoft Active Server Pages.net. Im Prinzip ist es so, das ASP, das alte ASP, ist historisch fast, wird nicht mehr weiterentwickelt, aber ASP.net ist eine aktuelle Technologie. Da finden Sie auch ganz viel unter der Webadresse, die hier steht. Das ist eine komplette Neuentwicklung, hat also mit dem alten ASP nicht nur ganz am Rande zu tun, außer mit dem Namen. Und das ist jetzt tatsächlich ein ganz ähnliches Framework wie die Java Server Pages. Da kann ich Webanwendungen, dynamische Webanwendungen machen, kann alle Sprachen benutzen, die in dem .NET Framework benutzt werden. Also zum Beispiel C#, was jetzt sehr ähnlich zu Java wäre. Es kommt von Microsoft, ist insofern unter deren Führerschaft, aber Microsoft schreibt immer wieder auf den Webseiten, dass es im Prinzip eine freie Technologie ist. Allerdings die meisten Werkzeuge, die man dann in der Praxis benutzt, sind natürlich doch wieder von kommerziellen Herstellern. Im Prinzip ist das, man kann jetzt nicht im Detail einsteigen, aber im Prinzip ist es gar nicht so viel anders wie Java Server Pages. Also wenn Sie so einen kleinen Ausschnitt anschauen, das ist aus einer Active Server Page, response.writeNow. Das schaut eigentlich fast so aus wie das, was wir vorher hatten. Ne? Das wäre also so eine Datumsseite. Das ist also sehr, sehr, sehr ähnlich. Ein paar andere Dinge gibt es. Es wird auf sogenannte Server Controls Wert gelegt, also Tags, die auf dem Server evaluiert werden. Und es wird ganz homogen sozusagen gemacht bei jedem Tag, das nun auf dem Server ausgewertet wird. Schreibt man einfach run at gleich Server dahinter. Und es gibt so einen Event-Händler-Mechanismus, einen ganz generischen. Also es sind eigentlich mehr eine ganze Reihe sehr schöner, eigentlich ziemlich generischer Mechanismen eingesetzt. Letztlich, im Detail ist es natürlich so, man muss sich irgendwie entscheiden, ob man jetzt diese oder jene Technologie anwendet. Und wenn Sie sich für das ASP.NET entscheiden, dann müssen Sie sich da natürlich entsprechend einarbeiten und finden ganz analoge Fragestellungen, wie man es bei dem JSP gesehen hat. Eins wollte ich loswerden, weil jetzt habe ich endlich eine Gelegenheit gefunden, die Sprache einzubinden. Das F-Sharp, das kann man natürlich auch benutzen. Das kennen viele nicht und das ist sozusagen ein Beweis dafür, dass unsere Informatik-Grundausbildung in der Industrie auch irgendwie ernst genommen wird. Das ist eine Sprache, die Microsoft fleißig unterstützt, die laut Beschreibung angelehnt ist an Standard ML und Camel, also genau an den Sprachen, die man bei uns in der funktionalen Programmierung lernt. Das ist eine funktionale, aktuelle .NET-Sprache von Microsoft. Ja, davon abgesehen gibt es natürlich noch jede Menge andere Versuche so in der Open-Source-Community. Also es gibt Versuche, Python-Server-Pages und Perl-Server-Pages zu erfinden. Also wenn Sie PSP mal lesen, dann heißt das nicht nur eine Spielekonsole, sondern vielleicht auch das. Da habe ich mich jetzt nicht wirklich ganz genau schlau gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die Dinge noch im Entwicklungsstadium sind. Was ich damit eigentlich bloß klar machen will, ich habe jetzt so im Detail Java-Server-Pages erklärt, aber da gilt im Prinzip das Gleiche wie für alle diese Vorträge über Java und die Übungen zu Java, die Sie hier haben. Das ist eine Technologie, die den Vorteil hat, frei zu sein und sehr, sehr ausgereift zu sein und sehr für einen professionellen Einsatz absolut gängig. Das lohnt sich, sich damit zu befassen, aber es ist eigentlich eine Beispieltechnologie. Also behalten Sie immer im Kopf, dass diese ganze Java-Welt erst seit 1995 existiert und Ihre Berufslaufbahn wird eine deutlich längere Spanne umfassen als die Zeit, in der Java überhaupt existiert hat. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Zeit irgendwas anderes noch passiert. Also es ist nur ein Beispiel, aber man kann eine Menge Konzepte, denke ich, daran ganz gut verstehen. So, Dankeschön für heute. Ah, Moment, noch nicht Dankeschön. Ha. Moment, jetzt muss ich aber eine Sache noch machen, bevor ich... Hier muss ich zuerst mal sichern. Ja, jetzt kommt natürlich wieder das Spiel, das der. Und bei dem haben Sie die Möglichkeit, alle Dinge, die so bei uns am Lehrstuhl passieren, sich einfach mal anzuschauen. Haben wir, glaube ich, auch eine Folie dazu. Ja, da ist sie tatsächlich geschafft. Und zwar einfach unsere Lehr- und Forschungseinheit Medieninformatik drüben in der Amalienstraße, was Sie sicher schon so öfter waren. Wir haben so viele Forschungsprototypen, die wir gebastelt haben. Sie können einfach hingehen, rumlaufen, ab 17 Uhr bis, ich weiß nicht, 21 Uhr oder so ist geplant, also auch wenn man ein bisschen später kommt, auch kein Problem. Einfach mal, wer Zeit hat, in der Gegend ist, freuen wir uns, wenn Sie vorbeischauen und Sie werden halt verschiedenste Vorführungen sehen, haben Gelegenheit mit den Mitarbeitern oder anderen Studierenden zu reden. Auch die Erstsemester laden wir da natürlich herzlich dafür ein. Das machen wir das erste Mal, wir wissen nicht, wie viele Leute kommen. Wir sind jetzt einfach neugierig. Also wenn Sie heute Abend kommen, wäre schön. Jetzt aber wirklich, Dankeschön.